Crop FM, Ausgabe Nummer 355. Wir schreiben den 24. Juni 2016. Meine Gäste heute Abend heißen Manfred Jelinski und Stefan Franke. Und es geht um Remote Viewing und die nächsten 15 Jahre. Noch heute gibt es wieder die Möglichkeit, sich per Cropcom live am Gespräch zu beteiligen. Einfach Fragen reintippen, gibt es sehr gerne einen Gast weiter. Den Cropcom findet man auf cropfm.at. Dort, wenn man auf diese Seite geht, wenn man das jetzt hört, ist man auf dieser Seite mit großer Wahrscheinlichkeit. Man braucht auch nur mit Firefox oder Chrome auf diese Seite zu gehen, um diese Sendung zu hören. Das ist also wirklich einfach. Und im hinteren Teil der Sendung kann man dann auch über Skype sich live beteiligen. Link ist gleich unter dem Ankündigertext, beziehungsweise einfach den User CropFM anrufen. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite aus von CropFM, cropfm.at. Dort findet sich auch E-Mail-Link, der Podcast, also der RSS-Feed, ein Archiv mit allen bisherigen Sendungen, Link aufs Forum, welches von einem der beiden Gäste heute betrieben wird, Stefan Franke alias Wingman und Unarmed. Coverbild, das ist jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, reused, aber es ist einfach großartig. Es ist irgendwie... Remote Viewing ist ein schräges Thema. Es ist wirklich ein schräges Thema und es ist auch, es klingt am Anfang vielleicht ein bisschen harmlos, aber je weiter man sich damit beschäftigt, ja, es passt irgendwie zum Thema, finde ich, es passt sehr gut. Ist gestaltet von Matthias Töpfer, so wie alle Illustrationen zu dieser Sendung. Mehr von seiner Kunst auf www.bilderdämmerung.de. Und wenn man diesem Projekt irgendwie helfen möchte oder irgendwas beisteuern möchte, dann geht das zum Beispiel, indem man Links postet auf Sendungen, indem man das Ganze weitersagt an Freunde, die es vielleicht interessieren könnte, indem man Kontakt zu interessanten Gästen herstellt oder natürlich, indem man spendet. Der Spendenbutton findet sich ganz am Anfang der Seite, das Ei mit dem rosa oder roten Herzen. Und an dieser Stelle ein ganz großes Danke an alle, die die eine oder andere Art, diese Sendung zu unterstützen, schon wahrgenommen haben. Danke. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Eine Newsmeldung, die irgendwie zur letzten Sendung passt. Chemische Effizienz aus dem Nichts. Und zwar auf spektrum.de ist dieser Artikel erschienen. Quantenfluktuationen des Vakuums können in geeigneten Hohlräumen chemische Reaktionen beschleunigen. Der exotische Effekt verspricht unter anderem bessere Solarzellen. Theoretische Studien und erste Experimente sind vielversprechend. Üblicherweise ist der Effekt, den die Vakuumfluktuationen verursachen, ziemlich klein. Unter besonderen Bedingungen ist er aber überraschend stark. Und das Ganze kommt mir aus vielerlei Hinsicht irgendwie bekannt vor. Also, ja, mal sehen, ob sich da was weiterentwickelt. Aber es hängt irgendwo mit dem, was andere freie Energien nennen, zusammen. So würde ich das sagen. Hm? hatte sehr viele Zuhörer aus Berlin und sehr viele Zuhörerinnen und da gab es zwei Kornkreise schon in diesem Jahr und zwar in der Gerlinger Straße. Ich glaube, es ist in Brandenburg eher als in Berlin, aber egal. Der letzte vom 12. Juni, der ist quasi noch frisch. Also ich würde sagen, die Gelegenheit wahrnehmen. Der Link findet sich auf der Startseite in den News. So alles, was ich hier vorlese, ist in den News. Und dort gibt es auch eine Landkarte und da kann man dann das, glaube ich, recht leicht finden. Und überhaupt in diesem Jahr relativ viele Kornkreise außerhalb von England. Vielleicht hängt das mit Brexit zusammen, aber keine Ahnung. Jedenfalls in Berlin gibt es zwei Kornkreise bereits in diesem Jahr. Großartig. Und wirklich sehr hübsche Kornkreise. Und ein kleiner Reminder, Sabine Bobert, Dr. Sabine Bobert kommt nach Graz, wer sich für sie interessiert und es gab da wirklich viel Resonanz auf diese Sendung. Und zwar am 9.10. Juli findet im Casa Iosono in Graz ein Seminar statt, zweitägig. Nähere Informationen zum Inhalt etc. finden sich auf CropFM. Da gibt es natürlich auch Special Rates, wenn sich das jemand nicht leisten kann. Also das soll irgendwie jeder mitgenommen werden, der sich dafür interessiert. Einfach ins Forum gehen und Sabine Zankolo hat das, noch einmal großes Danke an Sie, hat das organisiert. 9.10. Juli, Sabine Bobert in Graz. Und hier geht es gleich weiter mit Remote Viewing. Manfred Jelinski und Stefan Franke sind meine Gäste und wir sprechen eine grobe Timeline der nächsten 15 Jahre. Ja, meine beiden Gäste heute Abend zum Thema Remote Viewing sind Manfred Jelinski und Stefan Franke. Stefan war ja schon öfter hier zu Gast, ist quasi ein altes Eisen auf CropFM. Manfred Jelinski zum ersten Mal, geboren 1948 in Berlin, ist einer der aktivsten Autoren und Ausbilder im Bereich Remote Viewing in Deutschland. Er studierte Psychologie und Maschinenbau, arbeitete viele Jahre als Filmproduzent und Regisseur und betrieb eine weltweit bekannte Firma für Independent Film Service sowie ein eigenes Kino. Sein literarisches Interesse galt seit seiner Jugend der Science Fiction, weil es früher die einzige Literaturgattung war, in der man vorausdenken durfte. Nachdem er 1996 zufällig mit dem Thema Remote Viewing konfrontiert wurde, ließ es ihn nicht mehr los und ich freue mich sehr, Sie beide bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo, könnt ihr mich gut hören?
Ja, guten Abend.
Ja. Hallo, ich auch.
Ja. Sehr schön. Ja, ihr kommt wirklich wunderbar rein. Manfred, du hast ja da eine kleine Gesangsanlage mit dir zu Hause stehen.
Und geht so, ja, ein 6-Kanal-Mischpult.
Ja, es klingt auf jeden Fall sehr gut, einiges besser als das Telefon. Aber die Ausweichleitung ist bereit, weil man weiß ja nie bei Skype. Ne? Das ist ja immer so eine Sache. Freut mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen können. Wir haben das Thema Remote Viewing ja schon einige Male behandelt. Stefan, du weißt es, du warst eigentlich bei allen Sendungen zu Gast mit jeweils wechselnden Partnern. Benny Pump, der in früheren Sendungen oder in einer früheren Sendung schon mal zu Gast war, wird sie vielleicht später noch melden, mhm, auch zum Thema dieses Sternsystems. Aber Manfred, du bist quasi neu, aber du bist gleichzeitig eigentlich ein alter Hase, so irgendwie ein altes Eisen in der Remote-Viewing-Szene in Deutschland, kann man das sagen?
Ja, alles, was du jetzt noch weiter sagst, hört sich dann sehr nach Altersheim an.
Ich höre schon auf. Aber du hast 7 Bücher bereits verfasst. Eines davon habe ich gelesen, und zwar...
7? Ich glaube, es sind schon 8 in Remote Viewing.
Dann musst du deine Biografie schon jetzt updaten.
Da steht das nämlich, macht immer meine Frau.
Ja, also irgendwo habe ich das her, dass du 7 Bücher geschrieben hast.
Insgesamt habe ich 22 geschrieben.
Naja.
Wer sich auch noch für andere Themen interessiert.
Über welche Themen hast du sonst noch Bücher geschrieben?
Ja, also Romane. Natürlich über Wahrscheinlichkeiten, weil man da sehr schlecht Sachbücher schreiben kann. Und dann regionale Bücher. Und das letzte für alle Fans der Subkultur. Bringe ich demnächst ein Buch raus mit dem Titel Drogen, Sex und gute Laune, die 60er Jahre.
Okay,
interessant. Ja, weit gespannt, ich weiß, ja.
Interessant, da könnten wir uns vielleicht wieder mal on air verabreden.
Sowas machst du?
Klar, mach alles Mögliche. Schau mal ins Archiv. Also es gab sogar schon tatsächlich Sendungen zu den 60er Jahren und so Richtung MK Ultra und diese Dinge. Aber egal, ist nicht Thema der heutigen Sendung. Ich habe das Buch Schritte in die Zukunft gelesen. Da geht es vor allem auch um Remote Viewings der Zukunft. Also Remote Viewings müssen ja nicht nur in der Dinge, die in der Gegenwart sich befinden, irgendwo einleuchtenderweise behandeln, sondern können auch vergangene, aber auch zukünftige, wobei die zukünftigen natürlich etwas unscharf sind. Und daher gleich vielleicht die Frage, hätte die Sendung nicht eher eine Zukunft sehen heißen müssen als die?
Naja, also den Sendungstitel bestimmst du ja, oder?
Ich weiß, aber eine Zukunft sehen oder die Zukunft sehen, aber in Wirklichkeit ist es ja eher eine Möglichkeit, die ihr da seht, oder? Ich meine, es ist ja nicht in Stein gemeißelt.
Wir können das ja im Laufe des Gesprächs erarbeiten.
Erarbeiten wir das mal im Laufe des Gesprächs und vielleicht kann man das dann umbenennen am Ende dieser Sendung, so posthume Umbenennung. aber die Zukunft sehen fand ich irgendwie schöner, deshalb habe ich mich dafür entschieden.
Na, die Leute wollen ja auch immer gerne was Einfaches, Klares.
So ist es, ne? Stream Down schreibt da wer, aber ich glaube, ich hoffe nicht. Also,
du bist der Redakteur, nein. Du musst die Leute erreichen.
Der Stream ist nicht down.
Tanker. Ja, es hat vorhin ein bisschen fluktuiert, als ich mal reingehört habe, aber dann ging's.
Es hat fluktuiert, tatsächlich. Ja. No, schaut ganz von meiner Seite aber ganz gut aus. Ja, es kann sein am Anfang da, wenn alle dann reingehen, dann kann es sein, dass er ein bisschen in die Knie geht. Naja, egal, das nächste Server-Update steht bevor. Die Remote Viewing Akademie, da habe ich ja auch diese Timeline, die sich ja ständig weiterentwickelt, über die wir heute vor allem sprechen wollen, verlinkt. Manfred, die hast du gegründet, nehme ich an?
Naja, jein. Also es gab nach 2000 einen gewissen Schub in Remote Viewing, was also eine Verbreiterung der Szene anging. Und es gab dann mehrere Chats, mehrere Foren und so weiter. Und es gab dann auch das bekannte Phänomen, dass da einige Trolls sich drin tummelten, dass einige Leute sehr inadäquate Sachen sagten. Und 2006 kam es dann dazu, dass sich sozusagen das Fähnlein der Aufrechten zusammenfand und meinte, also das geht ja nicht, dass wir das alles so einzeln machen. Lass uns irgendwie zusammenfinden und in irgendeiner Art und Weise für die Zusammenarbeit ein Dach gründen. Und das war dann 2007 die Remote Viewing Akademie.
Seit 2007 gibt es die. Wie bist du jetzt ursprünglich auf dieses ganze Thema gekommen? Das war ja in den 90ern irgendwann. Da war ja der Ed Dames unterwegs. Den habe ich ja auch. Du zitierst in Schritte in die Zukunft Ed Dames Interview mit Art Bell aus den 90ern. So schön, so schön. Also das waren wirklich, das waren die einer der besten Interviews. Die waren, ich meine, auch wenn er viel Schmarrn geredet hat, aber es war wirklich, also der Ed Dames, aber sie waren großartig. Aber wie kamst du dazu? Auch durch Ed Dames und Art Bell?
Nein, das habe ich dann erst später kennengelernt.
Okay.
Ja, wie die Jungfrau zum Kind sozusagen. Ich bin nach Nordfriesland gezogen und dann, also mit meiner damaligen Frau aus Berlin. Und wir haben uns hier, trotz der Kinder, die wir dann schon hatten, 2 und 4 Jahre alt, haben wir uns hier kulturell ein bisschen gelangweilt, haben dann unseren Interessen gemäß uns umgeschaut, damals noch so mit Interesse für ja UFOs zum Beispiel, einen UFO-Club gefunden in Hamburg, das ist ja nicht so weit weg von uns hier weg, 1,5 Stunden so entfernt. Und dann gab es bei diesem UFO-Club halt auch gelegentlich irgendwelche Vorträge. Ich glaube, Ludwiger war auch da. Und dann gab es da halt einen Vortrag, der lag genau auf unserer Fahrt zu einem Filmfestival. Und dann haben wir uns gesagt, gut, das tun wir uns halt eben mal an, so auf der Durchreise. Klingt ja spannend. Ja, und den Rest kannst du dann in Tanz der Dimensionen nachlesen. Wir waren dann, also der Vortrag fiel technisch ein bisschen ins Wasser, war ein bisschen schwierig, also mit einer Videokamera auf Standby damals eine Videoprojektion zu machen. Und das Schlimmste allerdings an dem Vortrag war, dass Tom, der gerade aus Amerika kam und Remote Viewing bei Ed Dames gelernt hat, dass Tom den anwesenden UFO-Anhängern einige ihrer liebsten UFO-Phänomene mittels einer Remote-Viewing-Session zerpflückt hat.
Und zum Beispiel?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da irgendwelche Löcher in Südamerika oder sowas, die sehr regelmäßig aussehen. Und also er hat jedenfalls mehrfach dann gesagt, nein, bitte, liebe Leute, das war hier kein UFO-Phänomen, das war irgendwas, was wir so erklären können. Und es kommt bei Anhängern von bestimmten Themen halt sehr schlecht an.
Ja, und verstehe ich nicht. Wenn man das erklären kann, ist doch toll.
Doch, das musst du, dann musst du mal dabei sein.
Nein, ich weiß, aber ich verstehe es trotzdem.
Mal UFO-Anhängern irgendwelche Sachen erklärt.
Glaub mir, ich weiß, wie das läuft mit UFO, aber ich verstehe es dann trotzdem oft nicht. Weil wenn ich was erklären kann, wenn was schlüssig ist, dann ist das doch gut, dann kann man das abhaken. Es gibt doch genug Seltsames.
Aber es geht ja oft um Glaubenssätze, die behalten werden wollen. Zum Beispiel,
selber schuld, kann ich nur sagen.
Ja. Also für Anhänger von irgendwelchen Ideologien sind Schlussfolgerungen selten schlüssig, um das mal so zu sagen.
Ja. Anhänger irgendwelcher Ideologien sollten wahrscheinlich überhaupt die Finger vom UFO-Thema lassen, weil die fallen dann nur irgendwo in ein Loch rein, an das da am Wegesrand lauert. Aber
die Vorrede war nur dazu geeignet, zu illustrieren, dass sich der Saal halt sehr schnell leerte und wir dann noch bei unserem Bier saßen und jetzt so ein bisschen verblüfft rumguckten. Und dann bin ich einfach zu Tom gegangen und der also wirklich gerade 2 Monate oder sowas aus Amerika wieder da war und zu ihm gesagt habe, weil wir ja damals noch die Filmproduktionsfirma hatten, sehr spannend, könnt ihr das auch vor der Kamera? Und dann hat Tom vollmundig gesagt, na klar, das machen wir doch mit Links oder so. Ja, top, die Wette gilt. Und damit haben wir im Dezember 96 angefangen, den ersten Remote-Viewing-Film zu drehen.
Wie viele Filme hast du da gemacht? Oder Dokus eigentlich, oder?
Naja, das ist schwer einzuordnen im Zeitalter des YouTube 1,5 bis 3 Minuten Clips. Das erste Video, was wir gemacht haben, da wollten wir sozusagen den Beweis führen, das geht. Etwas, was wir jetzt nie wieder tun. Der war dann 60 Minuten lang ungefähr so. Und danach haben wir noch ein 2,5 Stunden Video mit allen möglichen Interviews, also mit damaligen Cracks der Szene, auch mit McMonigle und im Gehirnlabor bei Haffelder gedreht und all diese ganzen Sachen versucht, auch die Zukunft ein bisschen zu erklären in Interviews und so weiter. Wie gesagt, war 2,5 Stunden lang. Dann haben wir noch die Real X-Files-Sendung von BBC aufgekauft, also als Rechte gekauft. Das war sehr, sehr teuer. Und dann haben wir aufgehört, Videos zu machen.
Okay.
Warum fragst du jetzt natürlich? Du musst jetzt fragen, warum.
Ja,
warum?
Es hängt halt in der Luft, die Frage, oder?
Ja,
wieso?
Eben. Ja, weil sie keiner gekauft hat. Wir haben es auf Videokassette, damals war VHS der Standard. Und wir haben es auf Videokassette rausgebracht und hatten dann ganz optimistisch von jedem Titel 1000 Stück produziert, was eigentlich keine Größenordnung ist. Und wir haben, glaube ich, von jedem Titel vielleicht 100 ein bisschen oder so verkauft.
Und woran lag das deiner Meinung nach? Weil das einfach zu früh war für das Thema? Oder?
Also wir haben eine sehr krude Erklärung später bekommen von, sagen wir mal, einem Insider der Esoterik-Szene. Nur ist die Frage in den 90er Jahren, wohin hättest du dich gewendet? Und der sagte dann, Leute, also dieses Gebiet, was ihr da anbietet, das wendet sich an Leute, die haben keinen Videorekorder.
Wieso haben die keinen Videorekorder?
Die lesen Bücher. Ja, ist heute schon fast undenkbar. Du, es ist 20 Jahre her. Heute denkt man sicherlich anders. Ja, heute musst du.
Ich finde es interessant, Bücher oder Videorekorder. Aber okay.
Ja. Die waren so drauf.
Okay.
Und das war ein sehr namhafter Mensch, der damals für Esoterer geschrieben hat. Also ich dachte, der muss es wissen.
Naja.
Ja, er wird's schon wissen. Und daraufhin habe ich Bücher geschrieben. Gleich danach habe ich angefangen, ganze Dimensionen zu schreiben. Das war 98, da habe ich angefangen. 98 hatten wir auch das zweite Video draußen. Man lernt.
Und die Bücher freuten sich eines größeren Publikums?
Ja, ich glaube, Tanz hat jetzt irgendwie so 10.000 oder so verkauft, was für so einen Titel, also hört sich wenig an, ja, wenn man das an Däniken misst oder, oder anderen Leuten, aber es ist halt ein Spezialthema und da stehst du mit 10.000 eigentlich ziemlich gut da. Über die Jahre hinweg natürlich, logisch.
Also reich waren bist nicht, aber es war viel Arbeit.
Wenn du das Buch aufschlägst, dann wirst du lesen, warum ich das Buch geschrieben habe. Also für unsere Kinder zum Beispiel, um es ihnen zu erklären, falls wir nicht so alt werden, dass wir es ihnen erklären können.
Okay.
Das ist der Spruch vorne. Und ja, also hat sich ein bisschen anders entwickelt, aber aus damaliger Sicht, ja, stehe ich dazu.
Lesen deine Kinder deine Bücher?
Nö.
Tja.
Na gut, mein jüngerer 12-Jähriger interessiert sich schon seit ewigen Zeiten dafür, was ich hier mit Seminargästen mache. Also früher hat er bei Ausbildung hier, die wir hier bei uns im Kino gemacht haben, im ersten Stock, hat er sich immer von hinten angeschlichen, ganz leise und wollte mal zuhören, was wir da treiben. War sehr spannend. Man hört es natürlich, also in der Session ist halt absolute Stille, außer dem, was der Viewer sagt oder der Monitor ab und zu mal sagt. Und da hört man natürlich jede unterschwellige Bewegung im Hintergrund. Also wenn eine Katze angeschlichen kommt, sowas, man hört es einfach. Und der war dann immer ganz enttäuscht, wenn ich ihn entdeckt habe und dann sozusagen des Platzes verwiesen, um mal in der EM-Diktion zu bleiben.
Ja, genau. Ja. Es ist ein spannender Tag heute, Tag des Brexit, um es nur erwähnt zu haben.
Wie findest du denn die Nachricht?
Überraschend.
Ah.
Okay. Also für mich war es überraschend. Ich weiß nicht, also ich hätte mir gedacht, das geht so aus wie das Schottland-Referendum. Für dich?
Nicht ganz so. Ich hatte vor ein paar Tagen die Eingebung, dass die Briten tatsächlich rausfliegen und rausfliegen wollen, sagen wir mal so. Und jetzt sollen sie auch rausfliegen. Und habe deshalb auch eine Kolumne geschrieben für die Raumzeitkolumne mit der Überschrift Was nutzt der Brexit? Und habe das da durchgespielt und dachte, naja, also was sich mir hier so zufliegt. Aber das denken auch Remote-Viewer, alle anderen Remote-Viewer immer, wenn sie so außerhalb der Sessions Eingebungen haben, dann denken sie auch, das ist immer alles Quatsch, weil das Wachbewusstsein, also das, was einen am Tag so steuert, möchte diese Sachen nicht wahrhaben, weil sie von irgendwo anders herkommen. Und so war ich nicht besonders überrascht, aber doch wieder mal, wie üblich, überrascht, dass das eingetroffen ist.
Rollerwagen schreibt, Brexit, das ist so geplant gewesen, dass die Briten rausgehen. Wetten? Glaubst du das auch?
Hinterher kann man viel erzählen.
Naja, zum Beispiel auch, dass man es vorhergesehen hat.
Ja. Aber das ist das Übliche bei Zukunftsviewings, wenn du das als Überleitung zu diesem Thema haben möchtest.
So ist es geplant, genau, danke, ja, dass du es zerstörst, indem du es ansprichst, ja.
Ach, ja. Ja. Ja, ich weiß, das ist eine viel bemühte Argumentation, dass man ja etwas erst verifizieren kann, wenn es eingetroffen ist, und wenn es ein bisschen auf sich warten lässt, dann hat man halt Probleme für sein Standing, wenn man irgendetwas voraussagt. Also zum Beispiel damals 9/11, wir hatten März 2000, hast du ja in dem Buch auch gelesen, mit Zeichnungen, hatten wir den Fall dieser Türme voll auf dem Schirm, allerdings für ungefähr Mitte 2000. Und waren dann also natürlich in Erwartungshaltung, kam immer drauf gespannt, jetzt muss der Kurs stürzen und jetzt muss dann auch irgendwas passieren.
Ihr wolltet also den DAX-Kurs, die Entwicklung des DAX-Kurses, wolltet ihr viewen, und dann seid ihr auf ein völlig anderes Ereignis gestoßen, wo Menschen aus einem brennenden Gebäude fallen und Tod und Teufel die sich abspielt.
Das ist ein ziemlich üblicher Fall, dass du auf irgendwelche Ereignisse in der Zukunft kommst, dass du nämlich sozusagen über einen Beifang reinkommst. Du hast irgendein Thema, was vielleicht in der Zukunft liegt. Also zum Beispiel wie hier, Simone wollte, weil sie selbst Anlagen hatte, 2000 wissen, wie sich der DAX so entwickelt. Das könnte man ja dann auch mit einem Remote Viewing rausfinden. Und dann drehte sich die Session aber in eine Beschreibung von zwei sehr unterschiedlich in sich zusammenfallenden hohen Gebäuden mit Leuten, die da schreiend aus dem Fenster stürzen. Und dachten wir, aha, Wall Street oder sowas. Ja, das hatten wir schon auf dem Schirm. Und da ist irgendwie ein Kursverfall, weil den also der Viewer dann auch zeichnete. Also eine sehr, sehr tiefgehende Kurve, also abrupt tiefgehende Kurve. Und dachte ich, naja, also da stürzen sich die Leute vor Verzweiflung aus den Fenstern, weil ihre Papiere nun nichts mehr wert sind. Hab dabei natürlich übersehen, die beiden kleinen Türme, die der Viewer dahin zeichnete und die im Zerfall, also teilweise pulverisierten, teilweise in so aufragenden Strukturen noch, aber dann auch zusammenbrechenden, kannst du nachgucken, hinzeichnete, und dann zeichnete er auch noch so ein fliegendes Objekt, wo da drin Leute schreien und so weiter. Und wir waren dann froh, dass die Session zu Ende war, weil das war natürlich jetzt nicht intendiert. Wir wollten ja einfach nur wissen, wie sich die Papiere entwickeln, und dachten dann schon, da passiert irgendetwas, aber nicht jetzt, dass es so physisch stattfindet. Und da es dann auch für den angepeilten Zeitpunkt nicht passierte, haben wir dann diese Session wieder aus den Augen verloren, bis sie dann eben komplett eintrat. Ich war da gerade in Berlin, habe an der Ampel Alexanderplatz gehalten, als mein Handy klingelte. Und Tina, meine Beziehung damals schon, mich anrief und sagte, erinnerst du dich noch an die Session von Dirk? Und ich sagte, was, wie? Na, du weißt doch, mit dem DAX. Ja, dann mach mal das Radio an. Und dann kam halt, als ich dann zu Hause war im Fernsehen, dann sah ich dann die Bilder, und dann habe ich dann Dirk angerufen, gesagt, erinnerst du dich an deine Session von 2000? Und die dann so 1:1 war. Allerdings eben im Prinzip ein Jahr zu spät. Und das wirft so ein gewisses Licht auf Zukunftssessions. Da können wir noch länger drüber reden.
Du beschreibst ja in dem Buch Schritte in die Zukunft. Verlinkt habe ich übrigens unterm Ankünder den vierteiligen Kurs, den du geschrieben hast, über Remote Viewing, falls das jemanden interessiert. Aber in Schritte in die Zukunft beschreibst du das, dass also diese Ereignisse in Wirklichkeit Ereignisketten sind, und dass also ich zitiere da frei, zukünftige Ereignisse unterliegen einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, die von der Kette der Ereignisse oder Milestones abhängig ist, die dazu geführt hat. Das heißt, es gibt dann gewiss, also Ed Dames hat zum Beispiel mit diesem Killshot, Dr. Doom wird er auch genannt, ne, weil er ja ständig den Weltuntergang vorhergesagt hat, der nie gekommen ist, Gott sei Dank.
Gut, da können wir aber später bitte drüber reden.
Können wir gerne machen, aber der hat dann immer diesen Killshot, also die Dr. Doom glaubt, dass die Sonne uns fressen wird jetzt irgendwann demnächst, mit einer ganz, ganz schweren Eruption. Und davor aber das Space Shuttle, glaube ich, notlanden muss. Das war, glaube ich, so das Ereignis, das da davor eintritt. Das heißt, er hat dann immer so Dinge gehabt, die davor eintreten müssen. Ja, und das kennt man auch bei Prophezeiungen. Das ist ja in der Bibel auch so. Ne? Da gibt es da irgendwelche Reiter und dann die Plagen und so. Und dann kommt dann die Offenbarung oder Armageddon oder irgend sowas. Also das ist eigentlich recht interessant, auch dass also Prophezeiungen sehr oft dann nicht für sich alleine stehen, sondern dass das ganze Ereignisketten sind. Und weiß nicht, vielleicht kann man, nachdem das Space Shuttle nicht mehr fliegt, jetzt davon ausgehen, dass diese Vorhersage nicht eintrifft, aber keine Ahnung.
Deine Doch, Gedanken? Also, ja, dazu, jetzt müsste man aber ein bisschen ausholen. Also hier sind mehrere Probleme drin enthalten. Zum einen eine Zukunft, wo du beim Tasking, also bei der Aufgabenformulierung einer Session, schon einen Fehler machst, hat eine geringere Eintreffwahrscheinlichkeit als eine Session, wo du völlig normal vorher formulierst. Wie du schon gesagt hast und wie auch alle seine Kollegen von damals und von später auch bestätigen, Dames hat eine sehr starke Affinität zum Weltuntergang. Manchmal denkt man, er wünscht sich den sogar herbei, damit er endlich Recht hat. Wobei natürlich dann die Frage ist, was macht er dann? Sich also mit Wasserpulver in die Rocky Mountains zurückzuziehen oder sowas. Wir machen unsere Späße darüber. Also wir glauben nicht an den Weltuntergang von Ed Dames und damit, wenn du auch eben von vornherein falsche Vorannahmen machst, dann fällt jede Ereigniskette, die du darüber aufbaust, in sich zusammen. Die ist dann eigentlich null und nichtig. Aber Ereignisketten sind durchaus eben sehr wichtig für ein zukünftiges Ereignis und wir haben festgestellt, dass man eine Zukunft viewen kann und die Ereignisse bis dorthin sozusagen zum Mitverfolgen aufschreiben kann. Das, also wenn man sich dieser Sache bewusst ist, kann man eine Session so steuern, dass eben Zwischen- oder Vorereignisse mit geviewt werden und dann kann man sich sozusagen an der Kette entlanghangeln und sagen, aha, jetzt sind wir hier, aha, jetzt sind wir da. Und dann müsste das und das wahrscheinlich eintreten. Das bedeutet aber, wenn es eine Kette ist, dass wenn du ein Glied unterwegs auf dieser Kette in irgendeiner Art und Weise aus dem Weg räumst, also zerstörst oder eine Umleitung einbaust, dann muss das Endereignis nicht mehr zwangsläufig eintreten. Und hier, soweit wir das also damals mitbekommen haben, war der Anschlag oder das Zusammenbrechen der Türme, wie immer du das willst, eigentlich zu dem Zeitpunkt geplant, den wir auf dem Schirm hatten, aber es hat halt in der ganzen Logistik nicht geklappt. Und
woher damit, weißt du das, dass der zu dem Zeitpunkt geplant war?
Es gab zu den Zeiten damals gab es unterschwellige, sagen wir mal, Informanten, die auch vermutlich Remote-Viewing machten. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, so ewig her. Und es gab da auch ein paar Belege dafür, was ich aber jetzt wirklich nicht mehr präsent habe. Und dann dachten wir, aha, okay, dann ist es aber so, dass das Ereignis selbst, und darauf kommt es jetzt an, darauf will ich eigentlich hinaus, das Ereignis selbst als solches saß so fest auf der Timeline, dass es egal war, welches Vorereignis du aus der Welt geschubst hast oder umgeleitet hast oder was dann in irgendeiner Art und Weise für Schwierigkeiten aufgetreten sind oder auftreten könnten oder so. Auf jeden Fall, dieses Ereignis musste dann eintreten, auch wenn es dann 1,5 Jahre gedauert hat. Und das passierte dann auch, ja. Und das findest du sehr oft bei zukünftigen Sachen. Also wir hatten viele Ereignisse sehr genau terminiert, aber einige wiederum, die dann eben schwankten. Und na gut, du hast nicht immer die Zeit, dann rauszufinden, warum haben sie geschwankt. Manchmal kannst du auch, wenn dir das Ereignis in Zukunft nicht gefällt, dann kannst du auch was unternehmen, um diese Zukunft zu verhindern, was aber nicht ganz einfach ist. Schon wieder ein neues Gebiet. Aber gemeinhin ist es so, dass ein Ablaufplan, wenn man so will, eine ziemliche Trägheit, also eine Ereignisträgheit hat. Und du musst dich ziemlich anstrengen, so ein festsitzendes Ereignis aus dem Weg zu schaffen. Ich habe dafür mehrere Beispiele in den Büchern gegeben, die mir selber passiert sind. Und wir haben in der Zwischenzeit auch so einige, beziehungsweise also andere Viewer, haben andere Sachen erlebt. Kann man leider viele davon nicht erzählen, weil es sich dann meistens um sehr persönliche Dinge handelt. Also Intimitäten, die man so ungern rausgibt. Und da sind wir halt wieder bei der Verifizierung von etwas. Also viele Leute könnten vieles erzählen, möchten es aber nicht, weil es halt ihre Intimerlebnisse sind.
Ja. Ja. Je größer das Ereignis ist, desto sicherer das Eintreffen. Also wenn man, müsste aber dann heißen, dass wenn man den Weltuntergang viewt,
ja,
und sich dessen einigermaßen sicher ist, dass das ja eigentlich fast schon mit Sicherheit eintreffen müsste, um jetzt wieder auf Ed-Dames zurückzukommen. Also irgendwie.
Ja gut, also du musst erstmal definieren, was ein Großereignis ist. Ein Großereignis ist ein Ereignis, wo du oder ich oder auch eine ganze Gruppe von entschlossenen Menschen keine Chance hätten, das zu verhindern.
Ja.
Also beispielsweise
Meteoritenanschlag.
Ja, also Asteroiden, sagen wir mal. Meteoriten haben wir jeden Tag.
Asteroiden,
aber, ja. So ein Asteroiden in der Yucatan-Größe. Und da hätten wir heute technisch keine Chance, den zu verhindern. Vielleicht in 50 Jahren, aber jetzt auf jeden Fall nicht. Das heißt also, wir können dann zugucken, wie dieses Ereignis eintritt. Oder ein anderes Ereignis ist, wenn wir hier eine DAX-Veränderung zum Beispiel viewen, dann hätten wir kaum eine Gelegenheit, die zu verändern, weil uns keiner zuhören würde, wenn wir davon reden. Zum ja. Beispiel. Ja, das sind so große Ereignisse. Im Gegensatz dazu halt kleinere Ereignisse, die Leute selber betreffen. Aber da selbst haben wir auch eine Ereignisträgheit bemerkt, die darauf beruht, dass die Menschen ja normalerweise auch in einem Verhaltenskanal leben, einfach aufgrund ihrer gelernten Verhaltensweisen, wo sie geboren sind, wie sie sich also sozialisiert haben, Schule und so weiter, also wie sie sich überhaupt verhalten, welchen Beruf sie gelernt haben, was sie so täglich machen. Und daraus entsteht halt eine sehr starke Ereignisträgheit, die auch nur dann aus dem Weg zu räumen ist, wenn man sehr engagiert zur Sache geht. Also beispielsweise, als ich aus Berlin emigriert bin nach Nordfriesland, 92, das war so eine entscheidende Sache. Damit fiel also praktisch meine ganze Zukunftsplanung des Universums ins Wasser. Und das war eine sehr spontane Entscheidung. Und jetzt kannst du natürlich wieder sagen, ja, aber spontane Entscheidungen müssen mit eingerechnet sein oder sowas. Und dann bewegst du dich hin zu den Deterministen. Und da müssen wir sagen, es ist etwas dazwischen. Und du kannst Ereignisse in der Zukunft viewen und du kannst sie außer Kraft setzen. Und du kannst nachher auch Begründungen dafür finden. Aber wenn du Glaubenssätze vertrittst, dann kann ich dich nicht überzeugen.
Ja, ich bin, bin da völlig agnostisch. Also ich, keine Ahnung.
Ich kann dich halt nur mit Beispielen vollschütten. Das ist alles.
Ich persönlich,
das sagt aber gar nichts. Ne?
Ich persönlich bin jetzt auch kein Anhänger der Theorie, dass das Universum determiniert ist und abläuft wie ein Uhrwerk. Das ist mir zu simpel. Aber das kommt
es
auch... Bitte?
Es würde sofort den Wärmetod sterben.
Keine Ahnung, aber es ist jedenfalls so, dass Ja, das kommt halt aus dieser, aus diesem Traum, dass man irgendwann einmal die Weltformel hat und die Weltmaschine baut und die Welt simuliert von am Beginn und dann in die Zukunft weiterrechnet. Aber da gibt es so viele Probleme damit. Egal, das ist meiner Meinung nach eine völlig naive Vorstellung, der aber sehr viele auch äußerst intelligente Menschen anhängen, aus mir unverständlichen Gründen, aber was weiß ich. Jedenfalls bin da auch eher bei dir, dass die Zukunft eher so Wahrscheinlichkeitsfunktionen sind, die dann eben eintreffen oder nicht.
Die Physik weiß das inzwischen. Also musste ich nur in die neuere Atomphysik musste ich da nur einklinken.
Das ist aber alles umstritten. Also da gibt es welche, die glauben es zu wissen, andere, die glauben zu wissen, dass es nicht so ist. Das ist
also die prinzipielle Annahme, die man jetzt zurzeit hat, ist, dass sich ein Teilchen von Quantenmoment zu Quantenmoment voranrechnet. Also erlischt und aus dem Nichts wieder hochpoppt im nächsten Quantenmoment.
Ja, ja, das sind die Quantenfluktuationen, die haben wir ja am Anfang schon. Und
das Interessante dabei ist, warum entsteht eben das nächste Quant an der gleichen Stelle mit dem gleichen Wert, mit dem gleichen Spin, mit den gleichen Eigenschaften?
Gute Frage.
Genau.
Gewohnheit.
Naja, das ist eben, nein, weil, sagen wir mal, das Tracking so ist, weil der Bezug so ist. Und es muss aber nicht so sein. Es kann sein, dass dort ein Fehler entsteht. Und dann hast du für diese Stelle im nächsten Moment eine Veränderung.
Also es könnte sich jetzt vor mir ein Blumentopf...
Die meisten rechnen sich so voran, dass an der gleichen Stelle eben das gleiche, in Anführungsstrichen, Teilchen entsteht. Mhm. Aber eben ein bestimmter Prozentsatz unterliegt halt sozusagen der Unschärfe-Relation.
Ja,
damit hast du das Grundteil der Veränderung.
Frei nach Hitchhiker's Guide to the Galaxy, es könnte sich jetzt vor mir ein Blumentopf manifestieren, der Ode an die Freude sinkt, aber es ist extrem unwahrscheinlich und wird wahrscheinlich noch mehrere hunderte Milliarden Jahre dauern, bis es passiert.
Ja, so zu komplex, Richtung, ne? Ja, zu komplex, zu wahrscheinlich, also unwahrscheinlich meint ja eigentlich.
Zu komplex, dass so viele Dinge gleichzeitig eintreten, genau. Damit dann eben dieser singende Blumentopf da vor mir
steht. Genau, genau. Aber nicht.
Aber nicht unmöglich, das ist eigentlich der Punkt. Ja, das finde ich ist das Charmante dran, an dieser Vorstellung, es ist nicht unmöglich. Es könnte sein.
Könnt ihr voll unterstreichen, ja.
Ihr arbeitet, um jetzt ein bisschen in diese Richtung, also im Chat werden da schon, wir haben da den Cropcom da mitlaufen, da werden jetzt schon einige ein bisschen ungeduldig und wollen endlich die Zukunft hören. Wir haben da ja diese Timeline auch verlinkt und ihr arbeitet da in einer kontinuierlichen Timeline. Ihr habt damit im Jahre 2010 begonnen. Ist das...
Früher.
Das steht aber in diesem Artikel.
Also,
hat das auch deine Frau geschrieben?
Nein.
Also, und redest du nicht mit deiner Frau?
Was soll's?
Nein, also in diesem Artikel steht, oder da habe ich mich geirrt, ich weiß es nicht. Jedenfalls da steht, dass ihr seit 2010 begonnen habt, an dieser Timeline zu arbeiten. Okay, seit wann arbeitet ihr an dieser Timeline?
Nee, das ist dann, sagen wir mal, ein Formulierungsmissverständnis. Aha. Also seit 2010 haben wir das mal aufgeschrieben.
Okay.
Aber eigentlich an Zukunftsdarstellungen, Sichten, also eben für uns Zukunftserklärungen, Hinweisen und so weiter, haben wir von Anfang an seit 96 immer gearbeitet.
Okay, aber dieses strukturierte Vorgehen, die nächsten 15 Jahre, also ein Zeitfenster von 15 Jahren immer quasi im Blickfeld zu haben, das habt ihr anscheinend 2010 begonnen. Können wir das so sagen?
Nein, auch nicht.
Auch nicht.
Dann, also halte ich doch zum Beispiel auch an Joe McMonigle. Joe McMonigle hat zum Beispiel ein Buch rausgebracht, auch schon vor vielen Jahren, The Ultimate Time Machine. Und das war ein Resultat seiner Beifänge von vielen, vielen Jahren. Er hat auch einige Sessions direkt auf die Zukunft gemacht, zum Beispiel, weil er dann vorhatte, dieses Buch zu schreiben. Und da flossen aber natürlich viele Nebeninformationen aus irgendwelchen anderen Sessions, die er vorher gemacht hatte, mit ein. Und wir haben also 2010 im Prinzip dann gesagt, so, jetzt haben wir schon mal eine gewisse Vorarbeit geleistet und jetzt machen wir ein paar Sachen ganz speziell da drauf. Mhm. Und das hat man dann aufgeschrieben. Man hat gar nicht die Zeit, also diese ganzen Zukunftssessions zu machen. Also für alle Leute, die denken, wir sitzen hier nur rum und machen hier nur Sessions auf die Zukunft oder sowas. Es sind meistens Sachen, die bei völlig anderen Sessions mit rüberkommen. Die also, wo man sagt, huch, was ist denn das? Also wie zum Beispiel die Geschichte, wo wir einfach nur wissen wollten, wie sich der DAX entwickelt und dann diesen 9/11-Vorfall mitbekamen. Mit ins Haus geliefert bekamen, sozusagen, wo wir einfach in dieses Informationscluster reingestochen haben. Und so geht es mit ganz vielen Sachen. Man kann sowas provozieren. Ich habe zum Beispiel dann eine, also jetzt abgeschlossene Reihe gehabt, wo ich dann zum Üben allen Block 3, also Stufe 6, Seminarteilnehmern das Target gegeben habe, verfolge die Tine-Statue, also das Wahrzeichen von Husum, in die Zukunft für die nächsten 20 Jahre oder sowas. Also dann natürlich immer weniger, 15 Jahre und so weiter, also bis 2030 ungefähr. Und mit der Maßgabe rauszufinden, gibt es hier irgendeine Katastrophe, die uns, also hier als Nordländer sozusagen ganz bedeutend, wegschwemmt. Also zum Beispiel eben eine große Flutwelle, egal was passieren würde, ob Meteoriten oder Asteroideneinschlag oder sonst irgendetwas, Erdbeben, wie auch immer, es würde halt eine Flutwelle hier geben und die würde halt alles verschlingen. Und träte das ein, wäre natürlich auch der Marktplatz von Husum überschwemmt. So. Und in dem Umkehrschluss, also dann überprüfen wir, wie geht es halt dem Marktplatz von Husum über die Jahre hinweg. Und das ist halt für die Viewer auch unverdächtig. Da kontaminierst du nicht das Target mit, sondern lässt die einfach nur zum Beispiel die Tine in Husum zum gegenwärtigen Zeitpunkt viewen. Oder zum Zeitpunkt der Aufnahme der Postkarte, die du da gerade zur Hand hast. Und dann lässt du die Leute auf der Timeline vorangehen und sie völlig frei sagen, so, wie geht's denn dem Target? Beschreibe jetzt zu dem Zeitpunkt, beschreibe, wie geht's dem zu dem Zeitpunkt und so weiter. Und beschreibe, wenn irgendetwas Besonderes eintrifft. Und wir haben halt nichts weiter bekommen als die Baufälligkeit der Bronzestatue, die nun auch schon 100 Jahre lang, über 100 Jahre steht, und ansonsten existierte halt der Platz als solcher und du bekamst über das Umfeld, also über die Leute, die sich auf diesem Marktplatz bewegten, bekamst du als Beifang die Gedanken der Leute, die Probleme, wie es ihnen so geht, was sie dachten und so weiter. Und da kannst du dann das wieder anzapfen und dann kannst du Aussagen über ein allgemeines Gesellschaftsbild machen. Aber die Hauptaussage war zunächst einmal, und das war für mich ja wichtig, weil ich hier nach Nordfriesland gezogen war, um sozusagen den Problemen der Stadt zu entgehen, haben wir hier oben ein Problem? Nein. Weltuntergang bis 2030? Nein. Okay, hatte ich schon vorher mal, als ich 98 von den damaligen Weltuntergangs-Viewings und Szenarien so genervt war, weil ich auch kleine Kinder hatte und wollte, dass es noch eine Zukunft gibt, dass ich auch Viewer darauf angesetzt habe, nachzuschauen, was zu einem neutralen Zeitpunkt nach dem angeblichen Weltuntergang so passiert. Und da müsste halt eben Weltuntergang oder beziehungsweise Untergegangenes zu viewen sein. Und das war eben auch nicht. Und so auf diese Art und Weise haben wir halt herausgefunden, dass all diese ganzen Weltuntergangsszenarien eines Ed Dames oder anderer Leute, die das aus welchem Grund auch immer tun, einfach hinfällig sind. Okay. Und das haben wir inzwischen so viele Leute drauf gehabt, dass wir sagen können, vergesst das mit dem Weltuntergang. Wenn so viele Leute... Ja. Aber weißt du, all diese Art von Viewing, in dem man, du sagst jetzt, ach, wie schön, aber in dem man eben nichts viewt, sozusagen, ja.
Naja, die Nichtereignisse, auf die möchte ich dann eher kommen.
Jemand die sind so unsexy, ja.
Ja, vielleicht, deshalb hast du nur 10.000 Bücher verkauft. Du bist zu wenig sensationalistisch.
Ja, jemand schreibt, ich lebe an der Realität.
Ja, Habt ihr mal das Thema von CropFM Folge 1000 geviewt? Auch ein interessantes.
So viel willst du machen?
Na, das ist irgendwann in 30 Jahren, wenn ich mit dem Thema, mit dem Tempo weitermache. Keine Ahnung, na.
Und dann, wenn dabei rauskommt, dass dir diese ganze Internetsenderei irgendwie irgendwann über ist oder, dass, du keine Lust mehr hast, überhaupt so eine Sendung
oder
zu machen.
Oder unter CropFM.at kommt nur eine Todesanzeige.
Oder dass dein Implantat kaputt ist.
Wurde erschossen. So. Ja, was weiß ich. Na,
ja, möchtest du es wissen?
Nein,
ich will es nicht wissen. Möchtest du wissen, wie du stirbst?
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Ja, wenn es gruselig ist, möchtest du es auch wissen?
Nein, ich möchte es nicht wissen. Ich lasse mich wirklich überraschen. Also ich finde es okay, dass ich nicht in einem ganz allgemeinen Weltuntergang zugrunde gehe, sondern für mich allein ganz privat sterben darf. Mhm. Zumindest sollte ich in den nächsten 15 Jahren sterben. Man weiß es ja nicht. Ne?
Nicht gesagt.
Bitte?
Das ist gar nicht gesagt.
Was ist nicht gesagt?
Dass du in den nächsten 15 Jahren stirbst.
Das habe ich ja nicht gesagt.
Ja, eben. Ach so.
Sollte ich in den nächsten 15 Jahren sterben, dann würde ich einen privaten Tod sterben und keinen kollektiven.
Ja.
Ja.
Dessen können wir dich versichern.
Okay, das ist schön. Mhm. Viele wünschen sich, glaube ich, auch den Weltuntergang, weil irgendwo ist es, es hat ja was Nettes, wenn man quasi den Toten nicht alleine ins Auge sehen muss, sondern ihm als kollektives Ereignis gegenübertreten muss. Das hat schon was. Ich verstehe es ja. Ich verstehe die Faszination von Weltuntergang schon auch.
Ja, aber nur so lange, bis er dann da ist.
Ja. Genau. Dann ist er auch faszinierend, aber auf eine ungute Art.
Ja, das ist dann nicht mehr die bewusste Schiene.
Das heißt, diese Timeline, die man da sieht, wann ist sie das letzte Mal abgedatet worden? Also die ich jetzt verlinkt habe in diesem Artikel.
Du, wir machen ständig Sessions, die mit Zukünften zu tun haben. Also zurzeit, darf ich gar nicht verraten, aber hört wahrscheinlich sowieso nicht zu. Wir haben ja wieder Trainees hier für Stufe 6, die heute Abend angekommen sind. Und die werden hoffentlich aber jetzt nicht mithören. Wir haben jetzt ein alternatives Target zur Tine Husum. Und zwar ist das der Platz vor dem Hauptbahnhof in Tokio.
Ah, okay.
Ja. Und das ist halt auch ein Platz, in dem auf dem sehr viel passiert, also sehr viele Leute hin und her laufen, fahren, Touristen sind und so weiter. Und man kann, also wenn man Bilder davon hat, man muss ja nicht da gewesen sein, aber man kann dann einige Bilder ja inzwischen sich aus dem Internet runterladen, die nicht in Photoshop behandelt wurden. Und dann kann man sehen, wie es da heute aussieht. Und dann kann man das die Zeit verfolgen. Ich meine, die Leute wohnen halt in einem sehr entfernten Land. Denen könnte es durchaus anders ergehen. Also wenn man den Weltuntergang abgehakt hat, könnte man sich ja zum Beispiel fragen.
Individuelle Untergänge.
Genau, wie individuelle Untergänge sind
Landesindividuell.
Ja, staatliche Untergänge.
Ja, ja, ja.
Zum Beispiel. Also existiert der Staat noch als solcher. Mhm. Und das scheint bei Japan auch der Fall zu sein. Das machen wir jetzt zurzeit eben, haben wir schon mehrere Leute drauf gehabt. Und es ist also alles, was wir in Zukunft in dieser Richtung haben, sieht eher nach wirtschaftlichen Auseinandersetzungen aus.
Ja, das erleben wir ja jetzt schon. Ne?
Ja, wir haben das auch, ja, was soll ich sagen, das haben wir jetzt auch schon seit einiger Zeit. Und ich verfolge das ja und hake dann eben immer ab auf der Ereignisliste sozusagen. Ja.
Meine Frage von vorhin hat sich bezogen jetzt vor allem auf, wir können das auch die einzelnen Einträge durchgehen. Ich meine, wann habt ihr das Erscheinen des Quantencomputers am Markt für 2015 vorhergesagt.
Mhm.
Wann habt ihr das vorhergesagt?
Ungefähr vor 10 Jahren.
Ungefähr vor 10 Jahren.
Ja.
Es gab jetzt, und ich habe den Artikel auch verlinkt, unlängst, ich glaube Google und IBM waren das, Stefan?
Mhm. Ja.
Ja, du bist ganz ruhig, Stefan. Du kannst also jederzeit
rein. Stefan, sag doch du mal was.
Ja, genau,
du
es war Google und NASA.
Google und NASA.
So ist es. Ja, genau.
Google und IBM, ja, das ist keine gute Kombi. Oder? Weiß ich nicht. Google und NASA haben den ersten ja,
Quantencomputer funktionieren.
Naja, gut, die gab es eigentlich schon vor vielen Jahren, aber da gab es nur so Qubits einzelne. Aber da, kann man sagen, das war ein Hit?
Könnte man so sagen, ja. Also wir haben das jetzt so etwa auf 2016, 2017.
2015 steht da.
Okay,
auf diesem also Dokument steht 2015.
Bei mir steht 2016. Was? Ist vielleicht runtergerutscht, aber...
Moment, ich muss mir das jetzt anschauen.
Also ich habe es hier halt gerade offen, das ist zwischen 2015, 2016.
Ach so, 17, ach so, okay, dann habe ich da nicht genau geschaut, kann schon sein.
Also
okay.
Ein bisschen unscharf.
Ah ja, richtig, 2016, oder habt ihr das jetzt schnell abgedatet?
Nee, das ist...
gut, ist ja.
Auf jeden Fall. Diese Meldung, die war ja von Ende 2015, von diesem Google-NASA-Quantencomputer.
Ja.
Und jetzt könnte man sich halt vorstellen, dass wir in den
nächsten zwei Jahren... Und ihr sprecht ja von marktreif. Ihr sprecht ja, dass die am Markt erscheinen, ne?
Genau, ja. Dass sie so innerhalb dieses oder nächsten Jahres, dass da die ersten marktreifen Anwendungen kommen für Quantencomputer. Mhm. Und schauen wir mal, wie das dann wird. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Treffer in der Hinsicht.
Ist ein interessanter Treffer, ja.
Analog dazu hat McMonigal in seinem Ultimate Time Machine, was inzwischen auch bald, also mindestens 15, aber ich glaube eher schon 20 Jahre, wann kam, ich glaube 97 oder 98, 98. Kam das raus in dem Dreh, hat er die ersten Erfolge für eine neue Art von Computer auf 2008 ungefähr angesetzt und die das Vorhandensein von sehr schnell rechnenden Computern auf einer völlig anderen Basis. Man muss da immer vorsichtig sein, also in den Beschreibungen, weil ein Viewer sagt ja jetzt nicht, das ist der Quantencomputer, sondern Remote Viewing bezieht sich ja auf eine Beschreibung und aus dieser Beschreibung musst du dann sozusagen interpretieren, was er meint. Und wenn ein Viewer sagt, also das ist wie ein Computer, aber das rechnet irgendwie anders und völlig viel schneller auf ein völlig anderes System und auch nicht geradlinig und alles sowas, dann weiß man hinterher, wenn es den Quantencomputer gibt, aha, er meinte den Quantencomputer. Na? Und der McMonigal hat halt für 2025 eine breite Marktpräsenz dieser Geräte vorausgesagt. Und das, also wie gesagt, wir finden uns in den Timelines von anderen Leuten, die Remote Viewing betreiben, wieder.
Ich meine, Thema Quantencomputer ist ein bisschen diffizil, weil es gibt da verschiedenste Definitionen davon. Die einen meinen damit nämlich Computer, die mit Bits arbeiten, die beide Zustände gleichzeitig haben. Da geht es vor allem um End- und Verschlüsselung. Mhm. Und die anderen meinen Computer, deren Schaltelemente so verkleinert wurden, dass sie auf der Quantenebene von einzelnen Atomen stattfinden. So verstehe ich das. Und da müsste man halt auch irgendwie definieren, welchen von den beiden man meint.
Ja, aber bei da.
Aber du, wobei,
auf
wobei.
Der, auf der,
richtig.
Auf der jetzt, Quantenebene, da hast du das andere auch drin.
Also ja, stimmt.
Es ist ja dann nicht mehr binär, also aufgrund
ja,
der also, Sache.
Ja, es ist dann, also ein Qubit ist 0 und 1 gleichzeitig, ne? Und dann kann man es irgendwie messen und einfrieren. Ja. Naja, gut, ja. Also ich verstehe Quantencomputer
also
noch nicht.
Also sagen wir, gut, unabhängig also von der ganz speziellen Technik, können wir sagen, neues Computerprinzip, was erheblich schneller ist als das bisher angewendete. Und zwar eben in Größenordnungen.
Ja. Yeah. Größenordnungen, ja. Yeah.
In wirklichen Größenordnungen, ja.
Yeah. Ich habe gerade meine Rechner da erneuert. Also
hoch 3, hoch 6, hoch 9, irgendwie. Ja.
Also ich hoffe, die nächsten sind dann Quantencomputer. Dann zahlt es jetzt wenigstens aus, der Umstieg. Weil die Moore'sche Kurve ist ja schon so abgeflacht, das zahlt sich ja fast gar nicht mehr aus, einen neuen Rechner kaufen. Nein, sie sind dafür jetzt leise geworden, wirklich.
Ah, die Industrie sagt was anderes. Aber egal wie. Ja. Aber jetzt
also die zurück Zukunft zur Timeline.
Genau, die Zukunft betrachtend. Was bedeutet beispielsweise die Entwicklung von Quantencomputern? Du kannst erheblich viel mehr Operationen in der gleichen Zeit durchführen. Das heißt also, du kannst zum Beispiel anspruchsvolle Programme noch anspruchsvoller machen, die in der gleichen Zeit laufen. Was bedeutet das?
Künstliche Intelligenz bedeutet das. Und zwar massivst.
Da will ich jetzt mal noch gar nicht drauf hinaus. Ich will erst mal darauf hinaus, was jetzt sozusagen der Hit des nächsten Jahres wird. nämlich virtuelle Realität. Mhm. Und was bedeutet, also weshalb entwickelt man virtuelle Realität? Damit man über Internetportale noch viel besser was verkaufen kann. Und damit man den Leuten sie besser einfangende Spiele verkaufen kann. So, diese beiden Dinge sind's. Naja, gut, der dritte Punkt ist halt eben, also Realerlebnisse, wo man sonst sich nicht traut oder viel Geld bezahlt. Das sind sozusagen die drei Beine, auf denen halt ein Quantencomputer dann stehen würde, also im Verkauf sozusagen, also als Verkaufsargumente. Das eine ist also, du kannst heute schon um die Ware, die du im Internet jetzt kaufen möchtest, herumgehen, weil du es mit einer Kamera aufnehmen kannst. Das ist noch nicht so viel großartige Rechen- und Speicherleistung, die du dafür brauchst. Das geht heute schon. Wenn du es also mit einem Hochleistungsprozessor machst, also wenn man einen wirklichen Quantencomputer hast, dann kannst du dich nicht nur um ein Produkt kümmern, sondern du gehst quasi, wenn du in deiner Wohnung ein bisschen Auslauf hast, kannst du quasi in ein virtuelles Warenhaus gehen mit einer VR-Brille auf und kannst dann um alle Sachen herumgehen und hast auch gleichzeitig auch noch quasi das ganze andere Kaufhaus im Blickfeld. Ja. Und es ist egal, was du dir dann aussuchst. Du kannst dir jeden einzelnen Gegenstand, jede einzelne angebotene Ware, kannst du dir dann von allen Seiten aus betrachten und du brauchst kein datenaufwendiges Hologramm, sondern du gehst einfach nur rum. Das genügt dir. Das ist nicht mehr und nicht anders, als du in der Realität auch tun würdest. Ja, wenn du ein Hologramm hättest, dann müsstest du auch da jetzt richtig rumlaufen. Aber das ist ja alles gar nicht nötig. Du könntest dann zum Beispiel virtuell auch rumlaufen und das wäre also ein völlig befriedigender Aspekt, jedenfalls in diesem Bereich. Ja, und dann das, was die andere Anwendung ist.
Google Glass hat gerade jemand eingeworfen.
Ja. Es gibt's, Google Glass. Okay, das ist ein anderes Problem.
Das ist eher Augmented Reality, Google Glass. Ne?
Ja. Ja,
aber
also
da immer dazu sehr ist auf dem. Ich mache da keine
Rezeption zusammen. Ja. Okay, das nächste ist jetzt virtuelle Realität in Videospielen. Kannst du auch mit besonderen Handschuhen in die Realität dort eingreifen und die Realität ist auch dann ganz real. Und du kannst dich mit anderen Leuten
diesem
Spiel... Naja, also mein Sohn hat an der Uni auch an solchen Programmen gearbeitet. Das ist alles schon in Arbeit, dass du selbst auch in dieser virtuellen Realität erscheinst und agieren kannst.
Also quasi wie Geistreisen, wie in Matrix eventuell.
Ja, aber
du handelst.
Ja, du schreibst da 2026 Geistreisen in jedes Szenario technisch möglich. 2026.
Ja, ihr stellt 26, 27.
Oder ja gut, das sind die Anfänge. Wir haben Leute, die so in diesem Dreh 2-3 Jahre später fanden das als das Spiel des Jahres sozusagen. Ja. Also in andere Personen einzusteigen und in denen sozusagen zu leben. Und dafür gab es überlege mal, wo habe ich das erste Mal gehört? Ich glaube, das war in Human 2.0, diesem BBC-Film von 2006, glaube ich. Aber später kam dann über einen News-Ticker die Nachricht, dass man angefangen hat, Bewusstseinsinhalte aufzuzeichnen. Das ist natürlich auch so eine Aufgabe wie DNA-katalogisieren und so weiter. Aber wenn man einen Quantencomputer hätte, der halt schneller rechnen könnte, dann kann man all diese ganzen Informationen dann auch quasi gleichzeitig darbieten, so komplex sie auch sind. Und dann wäre es eben möglich, diese aufgezeichneten Bewusstseinsinhalte sozusagen als Landkarte zu bereisen.
Ja, aber da brauchst du, ich meine, meine Frage wäre da jetzt eher, siehst du da jetzt, abgesehen von größeren Rechenleistungen und besserer Grafik und papipapo, siehst du auch andere Interfaces zwischen Mensch-Maschine?
Haben wir so nicht nachgeguckt.
Okay, weil wenn du sagst, Geistreisen in jedes Szenario technisch möglich, dann man erlebt das ja dann mit allen Sinnen. Man kann das ja auch spüren, ertasten, man riecht die Dinge ja auch, ne? Und da ist halt die Frage, ob es da jemals Interfaces geben wird, die tatsächlich dich, das Hirn direkt stimulieren, ja, und dich tatsächlich dorthin befördern, als wärst du tatsächlich dort. Ne?
Ja, ich weiß.
Das wäre also mal ein interessantes Target, ne? Die Interfaces, die Menschen in Zukunft mit Computern
du, verwenden. Ja, du kannst da Minicomputer in die Blutbahn spritzen, die sich dann an die Neuronen andocken und
Das meine ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass du das brauchst. Ja, ich glaube nicht, dass man da irgendwas spritzen muss. Ich glaube, es reicht, wenn durch Felder oder so weiter das stimuliert wird im Gehirn einfach. Ne?
Also wir hatten in der Session jemanden, aber der sich auf einen Sessel setzte und sich etwas überstülpte.
Aha.
Und das war dann also das Gerät, mit dem er da
überstülpte über den Kopf.
Über den Kopf, ja.
So eine Art Helm.
Ja, sozusagen, ja.
Also nicht nur die Augen, sondern offenbar auch irgendwie mehr.
Irgendwie mehr. Wir hatten halt mehrere andere Sachen, die wir da noch mit drin hatten und haben uns jetzt so in die Details dabei immer nicht verloren. Wenn du einen Viewer auf irgendetwas sowas drauf hast, wie ich schon sagte, hast du eigentlich immer auf irgendeinem ganz anderen Thema drauf. Das ist das Problem. Und du bist dann eigentlich immer überrascht davon, was die Leute beiläufig erzählen. Und dann hast du die Möglichkeit, entweder du steigst auf die Beiläufigkeit ein, weil es dich interessiert, oder du beantwortest eigentlich die Fragestellung, die zu der Session geführt hat.
Jemand fragt, ich möchte jetzt endlich ohne Umschweife wissen, ob im Herbst der dritte Weltkrieg ausbricht. Beantworten wir doch diese Frage mal.
Wenn es so wäre, dann hätten wir dafür irgendwelche Anzeichen gefunden.
Und das haben wir nicht.
Wir haben stattdessen einige Sessions drauf gemacht, dass alles seinen Weg geht, die wirtschaftlichen Probleme immer von Jahr zu Jahr fortgeschrieben werden. Wir haben dieses Jahr halt für Griechenland also Straßen, Aufmärsche, auch also so Demonstrationen bis hin zu Straßenkämpfen, so mit Steine werfen und all so ein Zeugs. Und wir haben all diese ganzen Sachen auch in den 20er, 22, 23, Demonstrationen in Tokio, weil die Europäer ihnen Währungsprobleme bereiten, da gibt es einen kleinen Handelskrieg oder sowas, aber keine militärischen Auseinandersetzungen. Das würde man bekommen. Also Viewer rutschen in, also egal was du jetzt als Target gibst, Viewer rutschen in die Ereignisse, die das größte Interessenpotenzial haben, und das sind eben meistens
jemand schreibt aber ganz zu Recht, es gibt schon Straßenkämpfe so mit Steine werfen, nicht nur in Griechenland, Mann.
Ja, klar. Ja.
Man muss also differenzieren. Man muss halt wirklich ein Prophet sein, dass das so weitergeht. Ne?
Also Straßenkämpfe ist das eine und Bomben und zerstörte Städte und so weiter ist das andere. Und das würdest du mitkriegen.
Ja, und zweiteres habt ihr nicht mitgekriegt.
Nein.
Ihr schreibt dann um 2020 stufenweise Abschaffung von Bargeld.
Na, das siehst du ja schon in Schweden. Also das hatten wir aber auch schon viel früher, bevor sie in Schweden angefangen haben. Ja, ja. Da haben wir, ich erinnere mich noch irgendwo, war das irgendein Chat oder auch irgendwo eine Sendung oder irgendwie sowas, da hat man gesagt und haben die Leute alle gesagt, hahaha, Bargeld, das wird es immer geben. Ja, das war ungefähr so vor 8 bis 10 Jahren, irgendwie sowas.
Ja, kann ich mir ungefähr erinnern. Ich erinnere mich, dass das zu der Zeit halt noch als Verschwörungstheorie galt, dass man das Bargeld abschaffen möchte. Und jetzt kommen ja schon die konkreten Forderungen im Mainstream eigentlich und die Umsetzungsversuche.
Ja. Also das ist sozusagen so ein Meilenstein.
Auch da habe ich übrigens einen Artikel in den News jetzt verlinkt. Gerade unlängst ist wieder mal diese ganze Sache da aufgekocht. Aber das lässt es halt immer wieder. Ja,
solange es nicht irgendetwas eintrifft, bist du natürlich halt nur ein verlachter kleiner Prophet, ja.
Was mich wirklich beunruhigt hat, ist, das seht ihr auch so für 2020 vorher, Leute sind wegen immer neuer Details, die zu beachten sind, genervt. Ich meine, das bin ich jetzt
auch
schon.
Auch ganz alt.
Ja.
Also das ist...
Trifft es zu. Also es gibt die Bürokratisierung in letzter Zeit ist entsetzlich. Und du sagst, es wird schlimmer?
Naja, ich sag dir auch die Herkunft. Also die Herkunft ist aus mehreren, also ich weiß nicht, wie viele Leute wir inzwischen auf der Tine in Husum hatten. Und wir hatten immer dann die Leute drumherum. Und wir hatten immer die Leute, die durch die Gegend tasteten und über 1000 Sachen nachdachten, die sie noch tun müssten und die aber auch völlig sinnlos waren im Prinzip. Also einfach nur irgendwelcher Organisation dienten, nicht für sie selber zum Leben hin. Und also diese Sache hatten wir auch schon vor 10, 12 Jahren. Und das habe ich dann auch beobachtet, weil es uns zum Beispiel hier auch als Verlag trifft, dass du, um irgendwelche Produkte herauszubringen, immer neue Datenbanken füttern musst mit immer neuen Ansprüchen, die sich gegenseitig teilweise auslöschen, dann kriegst du bei Amazon, wenn du da was reinstellst, kriegst du eine Verlinkung zu irgendeinem anderen Produkt und fragst dann den Service, wie das denn sein kann und dann sagen die, ja, das ist da irgendwie der gleiche Titel und das macht das System dann und dann fragen wir, na, können Sie es nicht von Hand ändern und dann sagen die, ja, könnte ich schon, wäre ich aber nicht sicher, ob das System das nicht selbst wieder zurück verlinkt, weil zum Beispiel dieser andere Titel bisher öfter angeklickt wurde als vorher. Und du verbrauchst quasi einen ganzen Tag lang nur damit, dein eigenes Produkt bei Amazon ins Netz zu stellen, damit es jemand kaufen kann. Und das kannst du extrapolieren auf sämtliche andere Sachen, auf deine Steuererklärung.
Oh Gott. Ich bin dann für Weltuntergang. Kann man das Ganze wirklich einfach beenden dann, weil das halte ich nicht aus. Das ist schlimmer als ein Asteroid.
Unser Steuerberater hat uns gerade erklärt, dass sie jetzt selbst in Husum ein Programm haben, wo sie keinen Sachbearbeiter mehr haben, der die ganzen Sachen prüft, sondern wo das Programm nur noch Sachen auswirft, die ihm nicht geheuer sind, also die von der Programmierung her irgendwie nicht stimmen. Und das sind ganz krude Sachen, liegt natürlich auch an den Programmierern, aber die Sachbearbeiter im Finanzamt sind nur noch dazu da, das, was ein Computer auswirft, zu kontrollieren. Und du musst jetzt aber als Steuerpflichtiger musst du jetzt alles beachten, was dieses Programm haben möchte.
Naja.
Ja, damit sitzt du noch einen Tag.
Man könnte quasi zusammenfassen, dass die Menschen mit immer mehr Komplexität und Alltagsansprüchen beschäftigt gehalten werden. Also gar nicht mehr zu sich selbst finden sollen und nur bei der Stange gehalten werden. Und das wird offenbar immer komplexer.
Stationen bedienen.
Also New World Order, zwar kein dritter Weltkrieg, aber New World Order.
Ja, eine andere Art davon. Vielleicht weniger gewalttätig als die Theorien, aber
den Effekt hat es letztlich schon. Nerviger.
Ja, genau. Ja. Und so vor allen Dingen also nichts, wogegen man sich tatsächlich wirklich zur Wehr setzen kann.
Also es ist eigentlich eine düstere Zukunft, oder?
Wobei, wir haben ja mal ganz unscharf bis 2050 geschaut bei einer Gelegenheit, weil ich wollte einfach mal wissen, was könnte jetzt noch nach 2030 so kommen. Und da hatte man so in dieser Zeit, 2040er oder so, gab es da wohl einen ziemlichen Umbruch. Also dass die Menschen halt sagen, okay, wir brauchen jetzt ein völlig anderes Wirtschaftssystem oder so. Also auch im Denken ein großer Umbruch. Aber das ist allerdings noch ziemlich weit hin.
In den 2040ern sagst du?
Genau, 2040, 2050. Aber das betrifft ja die meisten jetzt nicht so unmittelbar in unserer Zeit und wir schauen halt immer, was betrifft uns noch selber in etwas näherer Zukunft und wie können wir dem begegnen, also dass wir selbst da gut durchkommen.
Aber das heißt, bis 2030 eigentlich nichts Besonderes, Business as usual, es wird nur immer schlimmer. Also die Dinge, die uns jetzt schon nerven, nerven uns dann noch mehr. Kann man das ungefähr so zusammenfassen?
Ja, das ist eine generelle Aussage, ja. Ob es jemandem gefällt.
Grauenhaft. Und gibt es da nicht irgendwo ein großes Ereignis, noch irgendwas Spannenderes als Bürokratie?
Also es gab ja hier dieses Szenario an der Küste Nordamerikas mit starken Überschwemmungen. Wo hatten wir das? 18, 19 oder so?
20,
ja.
Also 2018, ne?
Ja, naja, das war aus so einem ähnlichen Projekt, verfolge die Freiheitsstatue über die Zeit hinweg. Und dann war halt eben um die Freiheitsstatue 2020, habe das Datum nicht mehr parat, was wir da als Target genommen hatten, da war da halt Wasser ringsherum zum Targetzeitpunkt. Und da dachte ich, okay, wie weit geht denn jetzt die Überschwemmung? Und es paddelten halt da Boote rum. Also es war jetzt auch nicht so fulminant, dass, sagen wir mal, die gesamte Ostküste der Vereinigten Staaten überschwemmt worden wäre. Aber es war so, als würde halt ein Taifun erheblich weiter vorangeschritten sein und erheblich mehr übers Land gefahren sein, als es so üblich war. Und diese Sachen hatten wir auch schon 2005 aber oder sowas.
Und die Freiheitsstatue ist doch jetzt auch schon Wasser.
Ultimativer. Also
was heißt das, der Wasserspiegel steigt oder was?
Naja, wir hatten das ja schon. Es kam ja erheblich früher. Es war also wir sind dann noch ein paar Tage später gegangen und ein paar Tage später war das Wasser wieder zurückgeflossen. Und du erinnerst dich, das war vor 2 Jahren oder sowas. Da gab es das erste Mal, dass einer dieser Hurricanes so weit nach Norden gezogen war, dass er Manhattan überspült hat, dass die U-Bahn vollgelaufen war. Also, aber noch quasi als singulärer Event. Und da dachte ich, aha, so früh, guckte so in Sessions und dachte, das ist ja ein bisschen früh. Und dann floss es aber sehr schnell wieder ab. Allerdings äußerten sich als Experten dann schon wieder dazu, dass sie sagten, oh ja, das kann wieder passieren und wir sollten jetzt was tun. Wer Manhattan kennt, weiß, dass es so flach ins Wasser reingeht. Wir sollten jetzt vielleicht irgendwie einen Damm bauen, denn die Meteorologen sagen, die Hurricanes ziehen Jahr um Jahr immer weiter nach Norden. Und das war exakt das, was wir im Prinzip dabei auch raus hatten. Also du könntest jetzt nur Voraussage treffen, die nutzbringend angewendet werden könnte, indem man sagt, Leute, ihr könntet jetzt mal langsam also einen Deich bauen. Wer nicht will deichen, der muss weichen. Kennen wir hier in Nordfriesland.
Ja.
Also New York sollte sich rüsten gegen Hurricanes.
Steht übrigens auch in Ultimate Time Machine von McMonagle. Auch für die 20er, also für die späteren 20er Jahre.
Und in Europa, wie seht ihr das? Habt ihr auch so in Richtung Klimawandel-Viewings gemacht?
Naja, das würde sich abbilden. Also die Sachen würden sich abbilden. Und wir haben jetzt also hier weder Wüste noch Überschwemmung gehabt. Und wenn du darauf hinaus willst, also ob jetzt
Global Warming, ne?
Also ja, also ob die Sommer in wärmer sind oder sowas, das ist wirklich schwer zu viewen, weil du müsstest ja dann quasi einen statistischen Wert viewen. Der würde aber auch wieder wenig insgesamt aussagen. Also was man generell macht, ist, man sucht einen Ort zu einer Zeit auf und beschreibt dann, was dort zu sehen, zu fühlen und so weiter zu registrieren ist. Und ein Bild der Zukunft musst du halt so zusammensetzen, dass du viele, viele Orte zu vielen, vielen Zeiten aufsuchst und dann beschreibst, was du dort findest.
Das wäre halt sehr aufwendig, weil man kann theoretisch so eine Bemaßung machen, dass man jetzt sagt, okay, wie viel Grad Celsius sind es jetzt da an diesem und diesem Datum in der Zukunft? Aber dann muss man das halt von ganz vielen verschiedenen Zeitpunkten machen, um zu schauen, ob das dann im Durchschnitt gestiegen ist. Temperatur zum Beispiel.
Naja. Ja, es ist ein mühsames Geschäft, Remote Viewing.
Ja,
ne?
Ja. Sehr, sehr, ja. Aber dafür ist es dann eben auch sicher.
Du und hast dich ja, Manfred, du hast dich ja, ja, also wenn es dann mehrere Viewer sehen und man das Ganze sorgfältig gemacht hat, dann kann man mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es kommt. Aber den Zeitrahmen kann man ja trotzdem nicht festmachen, ne, wie wir schon am Anfang der Sendung besprochen haben. Also da gibt's ja Probleme, ne? Das ist ja nicht so einfach. Ne?
Der große Zeitrahmen, klar kannst du den festmachen.
Ja, also, aber ich kann jetzt sagen, ja, es kommt jetzt am 14. August 2018, ach so, ja. Ne? Oder im August 2018 wird das passieren. Das ist schwierig. Ne?
Das ist schwierig, das ja. ist richtig. Ja. Wobei, wir hatten hier die Lehman-Pleite 2008, die hatten wir exakt im richtigen Monat angesiedelt.
Okay.
Und zwar
also die habt ihr geviewt?
1,5 Jahre, ja, steht auch irgendwo, wir haben es irgendwo im Netz. Das hatten wir 1,5 Jahre vorher.
Ich meine, es reden ja sehr viele von einem großen Crash. Seht ihr da ein Lehman-Ereignis in den nächsten 15 Jahren? Gibt es sowas irgendwie am Radar? Ich meine, wenn alle immer mehr genervt werden und immer mehr Regeln befolgen müssen, dann klingt das für mich so wie Austerity weltweit. Ne? Also alle, es geht dann allen so wie den Griechen. Aber gibt es da davor irgendein signifikantes, irgendein Crash, von dem wir alle reden? Nächstes Jahr zum Beispiel? Nein?
Nein. Wir haben keinen Crash, sondern wir haben die zwar also uneinheitlichen, ich würde ja nicht so weit gehen zu sagen zerstrittenen, aber die vielseitigen, also von allen Seiten betriebenen Bemühungen, dass die Währung, welche auch immer, also hier ging es in den Sessions, also in diesem Projekt ging es halt um Euro, um die Stabilität des Euro. Egal was passiert, die Politiker sind da gehalten und auch aus eigenem Antrieb handeln sie so, koste es was wolle, zu retten. Und das haben wir auch seit vielen Jahren auf dem Schirm.
Ja, aber das funktioniert, ja.
Ja, du und wir hatten auch Draghi und seine Aktionen auf dem Schirm und dann fiel mir das auf und sagte, ach Scheiße, das ist ja Draghi, der da beschrieben wurde in der Session und egal wie viel es kostet, er würde halt Staatsanleihen aufkaufen. Also das hier sozusagen zur Illustration dessen, was man machen wird. Und wir haben als Ergebnis für 2020 beispielsweise, dass die Währung Europas, wir hatten also da den Euro, aber es sagen wir mal so, der Euro, ja, also die Währung Europas, die Wirtschaft Europas, sich 2020 aufgrund von vielen, vielen Bemühungen von herumreisenden Leuten mit Aktentaschen, die viele, viele Flieger benutzen, sich viel, viel, viel zusammensetzen, haben sie also die Währung 2020 stabilisiert, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste und egal auf welchem Niveau, Hauptsache stabilisiert. Wenn das eine Aussage ist für dich.
Ja, das Niveau wäre jetzt noch interessant und die Verluste.
Ja, aber es sah nicht so aus, als ob die alle gejubelt hätten. Also die haben gejubelt über die Stabilität.
Okay. Ja. Aber das, schau das mal, heißt, wenn eine Stagnation, eine Stagflation.
Ja, wenn du so willst, aber wenn du Politiker viewst, also wenn du Politiker auf dem Schirm hast, um diese Ereignisse herauszukriegen, dann kriegst du halt den Blickwinkel der Politiker und nicht den Blickwinkel des kleinen Mannes auf der Straße. Ja, und die Politiker waren also total erleichtert und fanden das super. Ja, und jetzt haben wir nicht noch nachgeguckt in der gleichen Session oder im gleichen Zusammenhang, wie ging es dem kleinen Mann auf der Straße. Das hatten wir ja vorher schon. Der fand das alles nicht so toll. Ja,
der ist genervt.
Ja, aber andersrum.
Das klingt furchtbar. Die Politiker sind zufrieden und alle anderen sind genervt. Oh Gott!
Okay, willst du einen Krieg? Was gefällt dir jetzt besser? Ja,
ja, na, Asteroid.
Ach so, nein. Okay. Ja, gut. Ja. Na gut, dann können wir dir auch gleich sagen, was dann nach dem Tod passiert. Das ist da auch ganz super, ja, wenn dir das gefällt. Ja, es ist so desillusionierend. Du kriegst den nächsten Job, egal auf welchem Planeten. So, gefällt dir das?
Na, weiß ich noch nicht. Kann ich so schnell sagen.
Denk drüber nach.
Freie Energie. Du hast 2001, das kann man in dem Buch Schritte in die Zukunft auch lesen, hast du schon einmal in dieser Richtung recherchiert. Tut sich da im Moment auch was bei dir? Bei euch?
Ist Also im Moment haben wir dieses Thema, da will ich aber mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich also zum Beispiel auch Freund von Mehmet bin, den du letztens in der Sendung hattest. Ja. Und wir reden über ganz andere Sachen und versuchen da bestimmte Sachen rauszufinden. Eine generelle Aussage kann man schon treffen. Und das geht halt auch über mehrere Projekte, auch von anderen Viewern, querfeld ein. Eine wirkliche Energiewende zu dem hin, was man freie Energie nennen würde jetzt so, ist nicht wirklich in Sicht. Aha. Also wir haben also einer, der sich auch mit den einzelnen Typen auskennt, hat ein Projekt gemacht, wann wird das letzte Atomkraftwerk gebaut? Was meinst du?
2070.
So weit musst du nicht. Also,
na, das so war jetzt sehr pessimistisch, aber ja, ja,
weil, ja. Aber so ganz, also wenn du so in dich hineinhorchst, realistisch, was meinst du?
Ja, also sicher in 10, 15 Jahren mindestens.
Ja, 2030 zum Beispiel gab es also auf dem modernsten Niveau. Da gibt es ja wirklich sehr unterschiedliche Typen von Atomkraftwerken. Bin ja leider kein Fachmann, aber derjenige, der das gemacht hat, war Fachmann, weil er in der Branche gearbeitet hat und konnte die Eindrücke der Viewer sehr genau einordnen und hat gesagt, tja, was immer du sagst, Manfred, das mit der freien Energie ist offenbar nicht weltweit, weil hier ganz entfernt bauen sie noch nach dem und dem Standard ein Atomkraftwerk. Und was der Viewer sagt, kenne ich sehr genau. Das ist genau dieser Typ und so weiter. Sehr modern, sehr sicher. Und sie bauen das. Also, denn Schlussfolgerung, keine weltweite freie Energie. Was nicht bedeutet, dass es nicht im kleinen, privaten Rahmen in bestimmten hochindustrialisierten Ländern, wo die Leute furchtbar genervt sind von den Stromrechnungen und so weiter, da eine unterschwellige Entwicklung gibt. Das ist nicht damit gesagt, dass es das nicht gibt.
Es kann halt nur etwas länger dauern als der geviewte Zeitraum jetzt.
Also es ist halt nicht die Mainstream, nicht die Mainstream-Geschichte.
Ja. Es ist halt so, dass
es sind nicht die Antworten, die die Leute im Chat zumindest hören wollen. Und ich kann es verstehen, aber ich finde
es unsexy.
Es ist total unsexy. Aber ich finde es irgendwie. Ich muss sagen, so rein gefühlsmäßig fürchte ich, dass ihr dann nicht weiter nebenliegt. Ich weiß es nicht. Aber du sagst,
du hast also, du möchtest den Weltkrieg, du möchtest den Asteroiden.
Nein, ich möchte gar nicht. Ich habe gerade gesagt, ich fürchte, dass ihr dann nicht weiter nebenliegt.
Ach so, nicht weit. Ah, entschuldige bitte.
Ja,
ja. Dieses Österreichische ist so charmant.
Ja.
So nee, es ist halt schon. Also ich kann verstehen, dass man da wie 2012, man möchte den großen Schlag.
Ja, man ist einfach gewohnt, Remote-Führungssendung, Zukunft, Tod und Teufel und keine Ahnung was und Überschwemmungen und
dafür gibt's
Hautausschläge noch und nöcher und was weiß ich was. Und das gibt's halt nicht, aber das gefällt mir eigentlich, weil das, ja.
Es ist halt ein bisschen langweilig.
Was soll's was erfinden? Sind wir doch froh, ne? Ja. Nein, aber also, wie gesagt, das, halt, was ihr seht, gefällt mir auch nicht.
Ja, guck mal,
aber okay.
Die Menschheit macht immer so lange Fehler, bis die Fehler so schwer werden, dass man was dagegen tut. Und heutzutage kann man viel, viel schneller als in der Vergangenheit viel, viel mehr kaputt machen. Das ist das Problem.
Aber es passiert offenbar nicht und das ist ja schön. Also ja, zumindest also, nicht in den nächsten 15 Jahren.
Ja, also und jetzt waren wir jetzt eben quasi bei Ed Dames, der sich auch darauf verlegt hat, aus Interessegründen, also Interesse des Publikums wohlgemerkt, sich darauf verlegt hat, Weltuntergänge zu viewen, wobei er eben in früherer Zeit, wenn er denn mal neutral zu Werke ging, durchaus auch sehr richtige Prognosen gemacht hat. Zum Beispiel hat er in den 90er Jahren eine Prognose gemacht, die teilweise dann auch ein bisschen verfälscht wurde, aber sie steht nach wie vor da. Er hat gesagt, die Bienen bekommen ein Riesenproblem. Und die Menschheit wird sich darum sehr, sehr
kümmern. Ja, ich kann mich an das erinnern. Richtig, ja.
Genau. Und was passierte? Niemand hat das beachtet, bis die Bienen jetzt ein Riesenproblem.
So ist es, so ist es. Also ja. Dr. Doom hat schon auch richtige Sachen vorher gesagt, nur beim Weltuntergang hat er sich Gott sei Dank geirrt.
Ja, aber das verkauft besser.
Ja, ja, die hatten dann Millionen Zuhörer, ne? Das werden wir nicht zusammenbringen, aber ist ja egal.
Nein, nein. Und deshalb ist es mir auch lieber, ich kriege so eine Sachen heraus, das gibt dir noch eine Chance, wenn du also über eine Möglichkeit verfügst, da reinzuschauen, wenigstens auf der Sonnenseite dieses doofen Hügels zu sitzen, ja, als auf der überschwemmten Seite des Luxushügels.
Ja.
Verstehst du, was ich sagen möchte?
Ich glaube, ja.
Ja?
Ja, wir versuchen alle auf dem nicht so doofen
Hügel. Der Sonnenseite des Hügels zu sitzen, ja, ja, klar.
Skype ist übrigens jetzt offen, also es war ja schon die ganze Zeit offen, also falls jemand da Fragen anbringen möchte an die Remote Viewer, wie gesagt, die Antworten sind möglicherweise unsexy, aber sehr gern, also CropFM einfach anrufen und dann kann man selbst Fragen stellen. Ihr habt euch ja sehr viel, also Stefan, du natürlich auch, Manfred, ihr offenbar schon in den 90ern und frühen 90ern mit dem UFO-Thema beschäftigt und eine Frage, die jetzt auch im Chat natürlich gekommen ist, und jetzt sehr oft kommt, Disclosure. Wann erfahren wir irgendwann, was hinter diesem Phänomen steckt, oder zumindest hinter einem Aspekt dieses Phänomens? Ich meine, ich persönlich glaube, es gibt da so viele Stimuli für UFO-Erlebnisse, dass man eigentlich gar keine, es eigentlich unmöglich ist, da eine Ursache zu finden und die dann offen zu legen. Aber ich glaube, die Frage zielt wohl eher in die Richtung, wird es irgendwann veröffentlicht, was jetzt verschiedenste Stellen über dieses Zeug wissen? Jetzt natürlich denkt man da sofort ans amerikanische Militär, an irgendwelche multinationalen Konzerne, die da vielleicht involviert sind, an Rüstungskonzerne und so weiter. Gibt es irgendwann Disclosure in den nächsten 15 Jahren?
Also es passiert ja im Grunde mit den UFO-Akten, wie viel da jetzt halt authentisch ist oder geschwärzt wurde, kann man darüber spekulieren.
Ja, die UFO-Akten sind sinnlos, weil eben das meiste ist, nein, sinnlos sind sie nicht. Es ist schon okay. Also die UFO-Akten zeigen, dass es offizielle Aufzeichnungen gibt und das wurde ja auch, und übrigens Robert Fleischer ist nach der Sommerpause zu Gast und da sprechen wir dann über die deutschen UFO-Akten, die es ja auch überhaupt nicht gibt, angeblich, oder nicht angeblich.
Genau, ja.
Und jetzt gibt es
das doch.
Ja,
immer geleugnet
und ja, genau.
Jetzt kommt das alles.
Jetzt
aber
kommt das alles,
vielleicht, vielleicht zielt die Frage ja auch auf einen offiziellen Erstkontakt ab. Also, dass die ganze Menschheit
erfährt. Ja, das wäre das andere, ja. Also, bleiben wir mal bei Disclosure und dann Erstkontakt.
Also, Disclosure, naja, es passiert gerade halt Stück für Stück, kann man so sagen, was man halt so an Daten hat. Da haben wir jetzt nichts Spektakuläres auf dem Schirm gehabt als Beifang. Aber es ist halt schon interessant, wenn man jetzt mal vor 20 Jahren oder so schaut, da hat sich ja schon einiges entwickelt. Also gerade durch die UFO-Akten und Disclosure-Konferenzen und so.
Finde ich auch, ja. Aber und, es interessiert nur trotzdem keinen. Das ist das Lustige.
Ja, weil ist halt die Frage, was hat man davon im Alltag? Es ist faszinierend und so, aber es betrifft einen ja jetzt nicht so unmittelbar. Das ist ja eher so ein
Ja, was habe ich von Game of Thrones im Alltag und trotzdem schauen sie alle, ne? Ich meine,
Unterhaltung.
Also, ich verstehe es nicht, aber ist ja wurscht. Ja. Information ist Unterhaltung, oder? Ja.
Das auch, ja. Also den Geist beschäftigt halt, inspirieren und so. Natürlich auch die Faszination durch Disclosure, UFO-Akten. Aber irgendwann hat man ja auch das Gefühl, alles mal gesehen zu haben. Und da möchte man ja was anderes. Aber was jetzt offiziellen Erstkontakte angeht, also da hatten wir jetzt in unseren Sessions bisher nichts bis 2030, soweit ich mich erinnere. Aus anderen Quellen.
Was den Erstkontakt anbelangt, meinst du?
Genau, also den richtigen Erstkontakt.
Ja. Sollte es denn überhaupt jemals geben? Weil vielleicht kann es ihn gar nicht geben. Weil es also, den nicht gibt, ne?
Also ich kenne aus anderen Quellen so Aussagen, dass der im Prinzip schon stattfindet, aber halt nur mit kleinen ausgewählten Gruppen oder Individuen.
Ja, seit 100 Jahren gibt es dieses Gerücht. Aber
mindestens, ja.
Ja, mindestens.
Früher hat man es vielleicht anders genannt, Enkel oder was weiß ich, Elfen. Aber dass das halt so ganz langsam aufbaut. Und eines Tages findet vielleicht dann der offizielle Erstkontakt statt, aber ich denke nicht, dass bei der Menschheit mit ihren gegenwärtigen Problemen, wie das gerade ist, auch mit den religiösen Sachen und so, das wäre ein Riesenschock, wenn dann quasi der große Erstkontakt kommt. Also ich würde das, wenn ich da Außerirdischer wäre und verantwortlich für Erstkontakte wäre, ich würde das momentan nicht tun. Das wäre mir ein bisschen zu heikel.
Das sollte dann schon.
Na, also früher habe ich darüber anders gedacht, aber inzwischen würde ich sagen, okay, Vorsicht, lass der Menschheit erstmal diese Erfahrungen machen, die sie gerade macht. Ist ja auch viel im Wandel und so. Und
mal welche gucken, Erfahrungen meinst du da?
Ja, gerade, also wie sich alles polarisiert mit den religiösen Extremen, also das sind ganz archaische Sachen mit der modernen Welt zusammentreffen und diese Geschichten halt. Wir sehen es ja alle momentan und das ist eigentlich ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um da jetzt mit einer Flotte aufzutauchen und zu sagen, huhu, hier sind wir.
Ja, das ist richtig.
Ich meine, man könnte auch sagen, okay, das ist dann vielleicht ein Erlebnis, was die Menschheit dann schlagartig vernünftiger macht.
Ja, für 3 Tage ungefähr.
Genau, ja.
Also ja, aus welchem Grund sollten sie es tun?
Eben, ja. Was haben die davon?
Also ich meine, stell dir mal vor, würde hier in Nordfriesland ein Bauer auf die Kuhweide gehen und der Kuh versuchen, sein Auto zu erklären? Oder den Lastwagen oder so mit dem.
Ja, das kennen wir eher. Ja. Aber ist die Frage, ob das überhaupt erklärbar ist oder ob, ja. Also, Manfred, du.
Oder die Demokratie, ja.
Erklär die mir einmal. Du beschreibst aber in deinen, also das ist auch so ein Nebensatz in Schritte in die Zukunft, da gibt es viele so Nebensätze und die fand ich fast interessanter als dann auf das Hauptthema. Aber ich glaube, das ist ja überhaupt so ein Buch, das sich so in Nebensätzen verliert, kommt mir ein bisschen vor. Aber da beschreibst du auch so Begegnungen mit Wesen da draußen. Was meinst du da?
Du kannst natürlich auf alles eine Session machen. Du musst aufpassen, wie du die Target-Formulierung wählst und dann musst du dein Ergebnis relativieren. Du wirst also, wenn du auch neutral herangehst, wirst du feststellen, dass es schon sowas wie Geister gibt, sagen wir mal jetzt, einfach nur so. Wenn du ein UFO formulierst, dann wirst du halt in ein UFO kommen und du wirst dort als Viewer diesen Erstkontakt haben, sozusagen. Wobei das nicht der erste ist, sondern der x-te, weil andere Viewer da auch schon waren. Und du wirst diese Viewings als sehr real empfinden und du wirst auch Begründungen finden, warum jenes so und jenes so ist. Und du kannst, wenn du willst, alles viewen. Die Frage ist, was nutzt das jetzt für hier?
Ja, das ist ja egal. Das haben wir. Was nutzt das für hier? Keine Ahnung, was wir nicht. Ist mir wurscht, es ist interessant. Du hast also aus deiner Sicht, aus der Sicht des Remote Viewers, gibt es also tatsächlich da draußen Raumschiffe mit Außerirdischen drauf?
Also da fängst du bei gefragt. Stephen Hawking an und der sagt, rein rechnerisch muss es das geben.
Von deiner Perspektive ist Remote für
mach eine Session auf UFOs und zwar jetzt nicht auf UFOs, sondern nimm dir eine bestimmte bezeugte Begegnung, sagen wir mal so ein Belgien-UFO oder sonst was, ja, mach eine Session drauf. Du wirst auf Wesen kommen, die sind dann halt sehr speziell. So, mach eine Session auf einen extrasolaren Planeten. Da kannst du eine ganze Menge irgendwelche heiße Schlammklumpen oder irgendwelche kalten Gesteinsbrocken finden, die um irgendwie so eine Sonne herumkreisen. Und manchmal findest du auch eine Welt, die zivilisiert scheint, die also zum Beispiel eine Raumfahrt entwickelt hat, wo sie Nachbarplaneten besucht und so weiter. Wir haben keine raumfahrende Rasse bisher gefunden in dieser Richtung, die sich jetzt interstellar bewegt. Und wir haben halt bei UFO
Ihr habt keine Rasse gefunden, die sich interstellar bewegt? Nee,
auf dieser Art und Weise.
Da muss ich ein kleines Update geben. Also wir hatten ja dieses auf das System KIC 8462852.
Was Neues. Sprich, so hieß das, ja. Genau, das ist ja eins der Viewings, der aktuellen, die wir behandeln wollen.
Ja, wir tauschen uns auch kaum aus.
Genau, ja. Ist immer so wenig Zeit im Alltag. Aber ist ja recht aktuell. Und da kam halt heraus.
Vielleicht kurz KIC
8462852.
Ja, ja, aber das ist quasi ein Stern, der wie weit weg, also tausende
Lichtjahre,
400 ungefähr Lichtjahre entfernt ist und der äußerst seltsames Blinkverhalten gezeigt hat, ne?
Ja, genau, das ist, als wenn sich da in den letzten Jahrhunderten quasi das verdunkelt in einer, also dass das halt vermutet wird, es könnte neben anderen Sachen, die aber recht unwahrscheinlich scheinen, zum Beispiel hunderte von Kometen, die da jetzt plötzlich auftauchen würden, könnten es halt künstliche Megastrukturen sein.
Ja, es gab eine Beobachtung des Weltraumteleskops Kepler, oder?
Kepler, genau.
Und da sah man plötzlich unglaubliche Helligkeitsschwankungen bei diesem Stern.
Genau.
Ja. Und dann war eine mögliche Erklärung, dass es eine Dyson-Sphäre sein könnte, das heißt eine gigantische Struktur, die eine Type 2 Civilization gebaut hat, also eine Zivilisation, die die Energie einer ganzen Sonne ernten oder verwenden kann, die quasi die gesamte von einem Stern abgestrahlte Energie auffängt und nutzbar macht. Das war ja, dann das eine halt der Theorien. Und seitdem gibt es da jetzt welche, die sagen, das ist quasi der Irrmark gewesen, dort müsste Leben sein. Und ihr habt jetzt diesen Planeten geviewt.
Genau, also wir haben zwei Sessions drauf gehabt. Ist jetzt nicht wirklich viel. Oh, hier klingelt das Telefon.
Nein, das ist das Fax, ist gleich okay. Vorbei.
Gut.
Sehr laut.
Ja, also wir haben zwei Sessions darauf gemacht, und zwar einmal zum heutigen Zeitpunkt, also wie sieht's heute da aus, und einmal vor 1480 Jahren, damit wir halt den Zeitpunkt haben, als das Licht dort ausgestrahlt wurde, was jetzt hier ankommt, wir jetzt beobachten können. Und zum heutigen Zeitpunkt war es dann so, da hat der Viewer nur noch Ruinen vorgefunden, also sowas wie riesige schwarze Metallgerüste, die in irgendeiner Wüstenlandschaft standen, aber die waren wirklich riesig, also bis weit über die Wolken, fast bis in den Orbit. Und von Zweck her, das war sowas wie Antennen oder eine Art Teleskopie, konnte man aber nicht genau deuten, also war uns etwas unverständlich, diese Technologie. Ist aber halt alles verwüstet und wie Ruinen. Also da war dann keiner mehr, ist alles verlassen und so. Und dann kam halt noch der Eindruck für den Viewer, dass interstellarer Flugverkehr dieses System meidet. Interstellarer Flugverkehr. Es kam da so, okay. Also deutet schon halt auf interstellaren Verkehr hin. Und da dieses System oder was auch immer da jetzt mal war, da das jetzt verwüstet ist, ist es offenbar uninteressant. Also ich habe ja auch stehen, ist den Besuch nicht wert oder so, als wenn man wirklich in so eine tote Wüstenlandschaft kommt, auf den Planeten, wo man halt landen könnte. Es gab auch noch einen Gasriesen und so.
Aber dann haben wir halt. Interessant, aber was hat's mit dieser Verdunkelung? Habt ihr das auch rausgefunden, warum sich das verdunkelt hat?
Also bei der Session auf den heutigen Zeitpunkt nicht. Da waren halt, also da ist der Viewer auf einem speziellen Planeten angekommen, den interessantesten Planeten. Das ist ja so eine Eigenart beim Remote Viewing, dass man immer auf den interessantesten Sachen landet oder meistens, dass man davon angezogen wird. Und das war halt so ein offenbar ehemals bebauter Planet, wo aber nur noch Ruinen stehen.
Okay.
Wo der Flugverkehr halt, ja, was halt gemieden wird vom Flugverkehr. Und dann haben wir halt mal vor 1480 Jahren geschaut und da haben wir nur festgestellt, dass da die Planeten ungewöhnlich nah an dem Hauptstern sind. Das könnte die Verdunklung vielleicht erklären, wobei das jetzt auch keine wirklich befriedigende Aussage ist, meiner Meinung nach, weil das gibt's ja auch in anderen Systemen schon, die man entdeckt hat. Also das müsste wirklich eine sehr ungewöhnliche Konstellation dort sein. Aber dann hat man halt noch so einen Planeten gehabt und ich glaube, da könnten wir mal Benny dazu laden. Der hatte sich ja heute bereit erklärt.
Und er ruft jetzt gerade an.
Genau, ja.
Wie passend. Hallo Benny.
Hallöchen.
Hallo.
Hallöchen.
Guten Abend allerseits.
Guten Abend.
Du hast ja diese zweite Session auf das KIC 8462852 System gemacht. Irgendwann lerne ich es auswendig.
Ich kann es nicht, und definitiv nicht.
Genau, erzähl doch mal von deinen Eindrücken. Das war ja die Session quasi auf den Zeitpunkt, wo das Licht dort abgestrahlt wurde, also vor 1480 Jahren.
Genau. Da wäre, glaube ich, am Anfang wichtig, die Planetenkonstellation zu erklären, weil sonst macht das wenig Sinn. Und zwar ist es, wie eben schon erwähnt wurde, sitzen die Planeten alle ungewöhnlich nah halt an dem Stern. Das ist Vergleich, ich glaube, zur Venus. So, und dort ist der Planet, beziehungsweise eigentlich ist es Mond, den wir untersucht haben, etwa doppelt so groß wie unsere Erde, welcher wiederum mehrere Trabanten hat. Ich habe ganz dünne Erinnerungen, dass es irgendwie zwischen 3 und 5 Stück waren. Und dahinter wiederum befindet sich dann halt ein Gasriese, etwa doppelt so groß wie Saturn. So, und haben uns den Planeten bzw. den Mond dann mal genauer angeschaut. Und dort ist es halt so gewesen, dass da tatsächlich künstliche Strukturen waren. Zumindest sahen sie so aus. Allerdings war das wohl noch weit vor dieser Zivilisation, die da zusammengebrochen ist, denn es war im Grunde nichts anderes als eine Art Bahnhof. Es war eine Haltestelle. Es gab eine Überdachung, es gab tatsächlich schienenähnliche Strukturen, allerdings nicht so, wie wir uns das jetzt hier im, am Hauptbahnhof vorstellen, sondern es waren einspurige. Die liefen auf einem größeren Platz vorne aus und das war's. Es war sonst alles verlassen. Aber die Struktur des Planeten als solches könnte unter Umständen dann halt dieses Blinken erklären. Und zwar ist es so, dass dieser Planet keine eigene Rotation hat, sondern immer mit einer Seite zur Sonne bzw. zum Stern ausgerichtet ist und die Rückseite eben immer im Schatten liegt bzw. abwechselnd natürlich durch die Rotation um den Gasriesen dann halt hintenrum verschwindet. Das Besondere bei diesem Planeten ist, dass die zur Sonne zugekehrten Seite absolut glatt ist. Es ist wie eine Glasschale, kann man sich das vorstellen. Es gibt keine Hügel, kein gar nichts. Lediglich an dem, dort, wo die Schattenseite anfängt, gibt es ein mehrere Kilometer großes Gebirge, was im Prinzip wie so ein Äquator drumherum liegt. Und auf der anderen Seite, und dort findet man dann ja so moorartige Zustände. Das heißt, wenn man da jetzt drüber laufen würde, würde sich der Boden schon bewegen. Es ist aber jetzt nicht matschig, sondern eher so ledrig. So, jedenfalls ist die glatte Seite eben so, ja, poliert, kann man sagen, dass es durchaus vorstellbar wäre, wenn vereinzelt die kleineren Trabanten drumherum gehen, dass sie dann halt die Sonnenreflexion auf dem Planeten unterbrechen und so halt für dieses Blinken dann zuständig sind. Und wenn sich dieser Mond dann um den Gasriesen herum bewegt, dass es dann auch langfristig für Ausfälle von irgendwelchen Reflexionen sorgt.
Also ja, so das versteht aber eine ganze Weile. Es hat ja dieser ganze Stern ist ja in seiner Helligkeit hat variiert. Und das kann nicht durch einen Gasriesen, der nur doppelt so groß ist wie Jupiter, hervorgerufen werden.
Also ich denke, es waren mehrere Planeten, die halt ziemlich nah dran sind. Das wäre jetzt so die Erklärung aus der Session. Mhm. Aber okay. Das müsste man vielleicht nochmal genauer nachschauen.
Müsste aber ganzer Planetenschwarm gewesen sein. Also verstehst du, was ich meine?
Die
Vermutung war Trümmerfeld von Astronomen.
Genau,
ein riesiges Trümmerfeld halt.
Ne? Das müsste aber schon gigantisch sein. Also gigantisch, es gab ja auch eine Theorie, die so ein bisschen absurd wirkt, wo man dann halt sagte, ja, da kamen dann plötzlich 600 Kometen, die alle 200 Kilometer Durchmesser hätten oder so. Ja. Das könnte dann auch noch die Verdunklung erklären. Aber ja, also bei uns war es halt jetzt, dass da wohl die Planeten ziemlich nah dran sind. Und was Benny halt gerade erklärt hat. Und
diese Fläche des Planeten ist halt so enorm glatt und anscheinend auch jetzt nicht aus Material, was wir jetzt nachahmen könnten, aber das hat schon eine enorme Reflexionskraft. Will man gar nicht meinen, eben weil es ja Millionen Kilometer im Prinzip sind, wo nicht ein kleiner Hügel ist. Es ist wie ein großer Spiegel.
Mhm. Interessant. Aber interessant finde ich vor allem, also ihr habt aber definitiv Spuren einer Zivilisation dort gefunden.
Ja, also es gab zu diesem Planeten hin, hatte ich eben erwähnt, gab es so eine kleine Bahnhofstelle, wenn man so möchte. Es war noch relativ am Rand, also nicht im Zentrum dieses, ich nenne es jetzt mal Spiegelfläche. Und die Intention war halt dort tatsächlich Energie zu gewinnen, etwas abzubauen. Möglicherweise haben sie diese Fläche als Sonnensegel oder sowas benutzt. Die tatsächliche Zivilisation, Heimatplanet, wenn man so möchte, war allerdings auf Trabanten dieses gewiebten Planeten. Da gab es eine ziemlich direkte Verbindung zwischen Mond und Trabant, die dann wohl halt auch hin und wieder bereist und beflogen wurde. Allerdings jetzt auch nicht, nicht so regelmäßig. Also es waren 2 oder 3 Personen am Ort, die sich dann doch schon sehr darüber beklagt hatten, dass sie da jetzt schon seit Monaten festsitzen und dass mal bitte die Ablösung kommen sollte. Also es war im Grunde ein Hausmeisterhäuschen, wenn man so möchte.
Okay. Die sahen ja auch recht interessant aus, ne? Also im Prinzip wie Menschen, aber völlig ohne Haare, glaube ich. Und ja. Der eine trug ja so eine Art aufgeplusterten Raumanzug und der andere ja so eine Art Mechanikeranzug mit ganz vielen Gurten und Riemen dran.
Ja,
genau. Sah ein bisschen seltsam aus.
Also sehr unterschiedlich.
Und diese Monde, also der hatte 4... Wenn ich das hier richtig sehe, also der hatte 4 Monde, dieser Planet. Das Ungewöhnliche war, dass sie offenbar geostationär um den herum positioniert waren, also nicht kreisten. Und 3 dieser Monde, die waren irgendwie unspektakulär. Und zu einem dieser Monde gab es halt so eine Verbindung und das wirkte dann halt wie Flugverkehr oder Datenaustausch oder sowas. Und was die dann machen, also ich glaube, besonders lebensfreundlich war der wahrscheinlich nicht, dieser Planet, der halt eine Seite permanent zur Sonne ist und eine Seite zum Schatten. Aber offenbar wurde dort irgendwas abgebaut. Und diese Geschichte, die dann später kam, also wenn man es zum jetzigen Zeitpunkt viewt, ob das derselbe Planet ist, das weiß ich gerade nicht. Also der Viewer wurde halt von irgendeinem interessanten Planeten dort angezogen. Aber da war das halt komplett verlassen. Also zum jetzigen Zeitpunkt wäre das dort wohl komplett verlassen. Aber damals ist dort was vorgegangen.
Mhm. Also interessant. Ich mutmaße bzw. schlussfolgere mal, dass die Zivilisation tatsächlich auf diesem kleineren Mond war, wo dieser Flugverkehr hinführte und der ja nicht bewohnbare Planet vermutlich als eine Art Solarzelle oder ähnliches verwendet wurde, weil das bietet sich geradezu an bei dieser riesigen Fläche.
Wo wir beim Thema Dyson-Sphäre wären. Also selbst wenn es jetzt nur ein Teil ist, was sowas macht, bei der Dyson-Sphäre gibt es ja, glaube ich, 2 Modelle. Einmal, dass man ganz viele Linsen verteilt hat, die halt riesengroß sind um den Stern herum. Die sind ja dann, hätten ja die mehrfache Größe der Erde zum Beispiel. Tja. Und dann gibt es ja die Theorie, dass man quasi eine komplette Sphäre um den Stern herum baut. Also dass man den Stern gar nicht mehr sehen würde.
Genau.
Und in dem Fall könnte man vielleicht spekulieren, dass...
Also Infrarotstrahlung wird man da irgendwie wahrscheinlich mal annehmen, aber ja, nichts mehr im sichtbaren Bereich und so weiter.
Also wenn die durchkommt auf jeden Fall. Ja. Und wenn man jetzt so eine Einzellinsentheorie hätte, dann wurde das bei diesem Planeten vielleicht gemacht, wer weiß. Aber da müssten wir dann auch weitere Daten ermitteln. Also 2 Sessions ist jetzt auf ein komplettes Sonnensystem nicht sehr viel, muss man natürlich sagen.
Ja, ich finde auch interessant, ich meine... Ihr habt jetzt zwar nicht wirklich eine Erklärung für dieses Blinken gefunden, kommt mir vor, aber seid dann trotzdem auf einen Planeten gestoßen, der offenbar schon Aktivität hinsichtlich intelligenten Lebens zeigt. Ja.
Ja. Also ich sehe da gerade, die hatten da sogar so eine Art Fahrzeug, einfach so, was war das, wie eine Art Gabelstapler oder Transporter oder so, das wurde da so hin und her gefahren, okay. So ganz unspektakulär eigentlich, recht industriell, wenn man so will.
Das fällt mir ein, gerade Gliese 581 hatten wir auch sowas Ähnliches, ja, hatte ich schon wieder verdrängt.
Genau, da hatten wir ganz viele Sessions drauf, das hatten wir auch in einer der letzten Sendungen mal, Gliese 581D oder C ich war das.
Also C E war der auch, erste, ja. E war der erste, der das war der größere Eisplanet.
Genau, ja. Und offenbar ist das ziemlich weit verbreitet auch, Industrialisierung. Und man spekuliert ja, es gibt halt die Zivilisationen, die noch Technologie benötigen, die dann halt auch in den berühmten Flugscheiben rumfliegen und sowas. Nee. Und dann halt die, die es nicht benötigen, weil die quasi sich so weit entwickelt haben oder von Haus aus solche Manifestationsfähigkeiten haben, dass die halt völlig auf Technologie verzichten können.
Wir haben ja in der letzten Sendung über ein Wunschtarget gesprochen. Das können wir gerne wieder mal machen übrigens. Mhm. Und zwar die Erdstähle in Niederösterreich. Mhm. Ihr wart ja in es gab da natürlich jetzt schon Anfang, was ist daraus geworden, was ist daraus geworden und so weiter. Ihr wart mit Kusch im Gespräch. Könnt ihr das ein bisschen einen Abriss geben, was jetzt so das vorläufige Fazit ist? Es ist ja euer Kontakt dann irgendwie abgerissen, weil plötzlich die E-Mails nicht mehr durchgingen in keine der beiden Richtungen.
Ja, richtig.
Ja. So, auch der Heinrich, ich habe letztens mit ihm gesprochen und der hat da auch drüber geklagt. Er hat gemeint, keine Ahnung, irgendwie ist da nichts mehr gegangen. Seltsam. Aber was war denn das vorläufige Fazit dieser ganzen Sache?
Also im Grunde haben wir nach weiteren Eingängen gesucht. Das ist natürlich dann ein bisschen vereinfacht, dann halt die zusätzlichen Gänge noch freizulegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sessions wir darauf gemacht haben. Ich glaube, das waren 2 oder 3, die wir dann halt gegeneinander verifiziert haben. Und es kam dann halt heraus, dass einmal unter, also wir haben ein Feld, 2, 3 Bäume und dann halt ein Gutshaus. Und das unter einem der Bäume dann halt relativ schmaler Schacht ist, wo es dann ziemlich senkrecht runtergeht. Und dann halt am Gutshaus selbst, wo eine sehr alte Mauer noch mit verbaut wurde, also wahrscheinlich aus einer alten Ruine und dann im Prinzip einfach das Rest des Hauses mit dran gebaut, wo es dann halt auch einen offizielleren Eingang gibt, mit einer Steinplatte versiegelt. Wir hatten diese Informationen dann soweit weitergegeben und ja, das Interessante war, dass nicht eine Woche später, also noch bevor Heinrich Kusch da hinfahren konnte, die örtlichen Behörden das dann abgesperrt haben. War kein Zutritt mehr möglich.
Das ist interessant, aber ist wahrscheinlich ein Zufall, ne?
Naja. Könnte sein, aber naja.
Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber naja.
Es ist schon Timing, wenn man so will. Ne?
Ja. Also es sind die E-Mails irgendwie nicht mehr angekommen. Weder eure bei ihm, noch seine bei euch, oder wie?
Ja, das, also jetzt, was ich mitbekommen hatte, er hatte wohl versucht, nochmal Kontakt aufzubauen. Es kam bei uns nichts an. Aha. Wir haben es dann eine Weile lang auch über Telefonkontakt gehalten, aber das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Das Problem war halt, dass die E-Mails dann halt doppelt kamen oder gar nicht kamen oder 24 Stunden verspätet kamen. Mhm. Auf jeden Fall stimmte irgendwas mit der Kommunikation nicht. Und dass dann halt jetzt zusätzlich da schon jemand da war, bevor Herr Kusch die Möglichkeit hatte, hinzufahren, spricht eigentlich für sich, aber ich will da eigentlich auch gar nicht mehr näher drauf eingehen. Ja. Ich denke, das ist ein heißeres Eisen, als man glaubt.
Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich auch. Aber gerade deshalb ist es ja sehr spannend, ne?
Ich meine, letztlich diese E-Mail-Geschichte, das könnten natürlich immer noch Fehlfunktionen sein, die man so kennt, also lange im Spam-Ordner oder gar nicht, aber es ist vom Timing her halt auch schon ein bisschen komisch.
Ja, dass der dann das genau dann auf, das ist ja komisch. Kann man das wo nachlesen, fragt wer, ich nehme an, er meint die Session, also In der vorigen Sendung findet man, wenn man einfach zum Beispiel alle Sendungen von Stefan Franke sich jetzt anzeigt, beziehungsweise nach Wunschtage zum Beispiel sucht im Archiv, da ist ein Link auf die gesamten Protokolle dieser Viewing Sessions der Erdstähle da in Kritzendorf, ist das, ne?
Genau.
Also kann man alles genauestens nachlesen. Gibt es da auch die neueren Protokolle, oder sind die noch nicht?
Die sind nicht drauf. Ah, also, okay. Du meinst jetzt sicherlich die neuen Eingänge.
Ja.
Ich denke mal, ja, da das sowieso abgesperrt ist.
Ja. Also aus offensichtlichen Gründen, es ging halt auch der Wunsch jetzt aus, dass das jetzt nicht großartig publik gemacht werden soll, weil sonst hat man sehr viele Schaulustige dort sitzen, das will man dann auch nicht, kann ich nachvollziehen.
Ich habe ja da lustige Erlebnisse gehabt, aber egal.
Ja. deswegen ist jetzt das letzte nicht online gestellt, aber es ist halt, wie gesagt, ohnehin abgesperrt, da kommt man ohnehin nicht rein. Ist halt nur ein sehr interessantes Timing. Also ich hatte das Ergebnis losgeschickt und nicht 4 Tage später wurde dann genau die Stelle abgesperrt, wo wir das lokalisiert haben.
Das ist strange. Aber ich meine, das war ja ziemlich sensationell. Also im Vergleich zu den nächsten 15 Jahren sehr sexy, was ihr da geviewt habt. Und sehe ich das richtig, dass sich diese Viewings dann quasi zumindest teilweise bestätigen ließen? Ich meine, alles natürlich nicht, das ist klar, weil dann würdet ihr nicht mehr da sitzen. Aber
Targets in der Gegenwart kann man natürlich schnell verifizieren, deswegen ist es weniger ein Problem. Auf die Zukunft muss man warten.
Und wenn man es dann nicht vergessen hat. Aber diese Viewings, die ihr da gemacht habt, auf diese Erdstelle, haben sich also im Nachhinein verifizieren lassen.
Kann man das so sagen? Also vom Aussehen her, auf jeden Fall. Also wie die Gänge geformt waren und alles, das passt ja alles auch zu den Fotos, die es davon gibt. Von der typischen Bauart. Aber jetzt quasi hineingehen und sich die Details anschauen, die da auch gemappt wurden in diesen ersten Sessions. Das ging ja nicht, weil diese Anlage dann
Also die Existenz ist, hat sich bestätigen lassen. Ne? Also.
Schon. Aber das Problem ist halt, das war halt schon, wir dachten ja auch schon, okay, vielleicht können wir uns das sogar mal persönlich vor Ort anschauen. Aber bevor dann die Sessions auch, also bevor die Sendung kam, als wir die Sessions schon fertig hatten, kam ja dann auch die Nachricht, dass es wohl nicht mehr zugänglich wäre. Ja. Also die Anlage bei Kritzendorf. Ich weiß ja jetzt nicht, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Und mit den alternativen Eingängen offenbar jetzt auch. Aber ist schwer zu sagen, weil wir sind nicht vor Ort. Das müsste sich dann halt mal jemand vor Ort anschauen.
Ja. Benni, darf ich dich mal was fragen?
Bitte, bitte.
Benni, du wolltest doch einen Artikel schreiben über diesen Geldumschlag, den du gefunden hast.
Das wären so
wie weit ist denn der? Da gibt es nämlich eine Bestätigung, also von dem Auftraggeber, der hat Fotos geschickt, du hast Session-Zeichnungen gemacht und mir fiel gerade ein, für Leute, die irgendetwas unbedingt bestätigt haben wollen, das wäre doch ein guter Ansatz. Und Benni, wie weit bist du damit?
Der erste Artikel ist soweit fertig, aber ich hatte ja angedacht, ein ganzes Kapitel daraus zu machen.
Benni, du musst was geht's da? Um was geht es da?
Und zwar beschäftige ich mich jetzt seit knapp einem Jahr mit einer Untersparte, das sich da Mapping nennt. Das heißt, es wird irgendetwas Bestimmtes gesucht in einem bestimmten Radius. Und dann wird halt geguckt, okay, wo ist dieser gesuchte Gegenstand, Person, was auch immer. Und da sind jetzt sehr viele Sessions ins Land gegangen. Das Beispiel, was jetzt gerade angesprochen wurde, lautet, dass jemand, er hatte was verkauft, ich glaube, das war ein Boot oder Motorrad oder irgendwie sowas, und hatte dann halt dafür 5.000 Euro eingesackt und diese dann aber verlegt. So, hat sein Geld im Prinzip nicht mehr wiedergefunden. Und dann hatten wir im Prinzip den Grundriss des Hauses uns dann mal genauer angeschaut und haben geguckt, ob sich das Geld im Obergeschoss oder im Untergeschoss befindet und wo jetzt genau in dieser Raumeinteilung, die da vorgegeben war. Und hat sich dann gezeigt, dass es in der Nähe einer kleinen Kammer unter der Treppe sich befindet. Und gab es da sehr, sehr viele Eindrücke, die sich da halt auch wiedergefunden haben. Die Strukturen der Wand, Kleidungsstücke, einschließlich des Briefumschlages selber, der wiederum in eine Mappe eingefasst hatte, war mit einem Wasserschaden. Und der Kunde, der konnte es dann zunächst nicht finden, weil er halt direkt in der Kammer gesucht hatte, die ich da aufgezeichnet hatte. Hatte dann aber erklärt, dass es sich nicht in der Kammer, sondern außerhalb der Kammer, also außerhalb der Kammerwand da befindet. Und das war in dem Moment dann halt eine Garderobe, also für seine Jacken und Schuhe und so weiter. Und hatte sich das dann nochmal angeschaut und voilà, da war dann tatsächlich eine, ich glaube eine Ledermappe war das, mit dem beinhalteten Geld, einschließlich Wasserschaden. Also das ist jetzt so ein ganz typisches Ding.
Also das funktioniert. Wunderbar, also du kriegst von mir einen Auftrag demnächst einmal, weil ich suche andere Sachen und Mehmet, mein letzter Gast, schreibt, gesuchter Gegenstand, mein Kfz-Brief ist weg. Brauche den Manfred.
Also wie gesagt, ich habe mich im letzten Jahr ganz intensiv mit Mappings auseinandergesetzt, da gab es dann noch Beispiele. Mit was? Mappings. Also Lokalisierung. Mhm. Da war zum Beispiel einmal das Zeugnis ist verschwunden, wichtiges Zeugnis, und ich glaube, Stefan hatte das geviewt. Und dann kamen dann hinterher solche Eindrücke
bei Im raus. Ernst, schreibt da Peter. Ja, im Ernst. Also er braucht euch wirklich.
Ja, kein Problem. Er kann uns ja dann gleich nach der Sendung noch kontaktieren.
Ah, also daran sieht man, es funktioniert. Ganz für ganz praktische Anwendungen.
Ja. Wer hat das jetzt gerade eben bezweifelt? Es geht ja nur darum, dass man es mal zeigt, wie es also funktioniert. Nicht das ob, sondern
bezweifeln
wie.
Ungefähr 99% der Bevölkerung, würde ich jetzt mal sagen. Aber
das ist aber deren Problem. Also ist ja nicht unseres.
Es ist eine Frage der Selbsterfahrung einfach.
Wenn man weiß, brauchst du ja nicht gleich so angegriffen fühlen. Das ist halt so.
Nein, ich wollte es nur mal feststellen.
Also,
so ist das eben. Ja.
So ist es eben. Ja, ja. Ich finde das immer wieder erstaunlich. Ich finde das ja allein schon erstaunlich, dass man jemanden da ein Target in Form eines völlig anonymisierten Briefes, wo dann nur eine Ziffer steht, gibt und der dann tatsächlich etwas beschreibt, das dem Target, das da eigentlich damit verknüpft wurde, überhaupt nahe kommt. Das finde ich ja schon total erstaunlich. Ja, weil die Möglichkeiten der Dinge, die da beschreiben könnte, ist unendlich. Ich meine, der könnte irgendwas beschreiben und der beschreibt aber dann eine Brücke oder so und es ist tatsächlich eine Brücke. Und solche Dinge sind schon, ich meine, das haben wir ja in den vorangegangenen Sendungen alles schon abgehandelt.
Ja, und komm vorbei, mach eine Ausbildung und du findest es auch nicht mehr so spannend.
Es ist halt
so. Dann mache ich keine Ausbildung, weil ich finde es eigentlich toll, dass ich das spannend finde.
Oh, okay.
Nein, ich glaube, ich würde es halt anspannend finden. Und das hat sie einfach bestätigt. Also das ist so. Ja? Und wenn es jemandem glauben will, dann sollte er auf jeden Fall bei euch vorbeikommen und das selbst probieren. Ne? Das kann ja auch jeder lernen. Es kam eine, ist schon ewig her im Chat, aber es war eine interessante Frage, die derjenige unbedingt gestellt haben wollte und ich stelle sie hiermit. Wenn ihr zum Beispiel kann man auch eine Frage in die Matrix, so wie er das immer nennt, stellen, ob es etwas gibt. Also zum Beispiel, gibt es einen, ja, da glaube ich das Beispiel rosa Elefanten. Und kommt dann auch wirklich die Antwort, nein, gibt's nicht.
So, also du meinst jetzt so eine direkte Ja-Nein-Frage.
Ja.
Kann man theoretisch machen, ist aber etwas unsicher, weil das ist dann halt so eine Ja-Nein-Bemaßung. Man sollte es lieber beschreiben.
Ja.
Also so indirektes Tasking sozusagen.
Das ist jetzt aber, also dieses Beispiel ist jetzt ausgesprochen schlecht gewählt. Also du könntest, das ist ungefähr genauso schlecht gewählt wie, gibt es eine lila Kuh?
Ja, keine Ahnung. Wenn man jemandem ein Target gibt, das nicht existiert, von dem man weiß, dass es nicht existiert, wobei, wie kann man das wissen? Ne? Aber gibt es dann tatsächlich die Antwort, das gibt es nicht?
Nein, also man kann wohl die Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, am besten herauspendeln. Und zwar gibt es zwischen Ja, Nein gibt es ja, also man nimmt eine waagerechte Linie, links Ja, rechts Nein und man hat ja im Prinzip einen großen Spielraum dazwischen. Bewegt es sich irgendwo im Mittelbereich, dann ist es eher unsicher, schlägt es sehr weit nach Nein aus, dann ist es definitiv und so weiter und so fort. Ich denke, es wird bei einem nicht existierenden rosa Elefanten nie einen kompletten Ausschlag auf Nein geben, weil er existierte zumindest in der Fantasie. Oder
ja, das könnte ja sein, da müsste man sagen, einen existierenden, lebenden Elefanten, der von Geburt aus, von Natur aus rosa ist. Ne? Man müsste, weil sonst gibt es natürlich rosa Elefanten. Ne? Irgendwelche, genau. Ja, also man muss dann natürlich, und das beschreibst du am Anfang in deinem Buch auch immer wieder, die Target-Formulierung ist ganz, ganz entscheidend. Also wenn man quasi Müll rein, Müll raus. Ne? Also wenn die Frage schon mal Schwachsinn ist, dann kriegt man nur Schwachsinn als Antwort.
Ja, wir haben das mal gehabt. Vor vielen Jahren hatte ich ein Paar und er war ein bisschen provokant drauf und hat dann in Block 3, Stufe 6, hat er dann auch mal seiner Frau ein Target gegeben und das war eine Witzpostkarte. Und die Frau wurde im Laufe der Session immer ärgerlicher, weil sie nichts wirklich zusammengekriegt hat, was zusammengehörte oder in irgendeiner Art und Weise auch zusammen einen Sinn ergab und wurde dann, als sie dann immer mehr völlig sinnlosen Quatsch hinschrieb, wurde sie immer ärgerlicher und als er ihr dann am Schluss das Target aufgedeckt hatte, dann gab es einen heftigen Ehestreit. Nach dem Motto, wie kannst du mir so einen Schwachsinn als Target geben? Also das dazu, ja.
Kommen wir wieder.
Ja. wegen schwachsinnigen Targets. Also
das Beispiel mit dem Zeugnis vielleicht noch zu Ende bringen. Das Beispiel mit dem Zeugnis vielleicht noch zu Ende bringen, was wir vorhin angeschnitten hatten. Da ging es halt auch um eine Lokalisierung. Da wurde halt ein Zeugnis gesucht und da kamen dann halt so Eindrücke wie lodernd, gasförmig und irgendwelche metallischen Greifer, die da rumfuhren. Und dann habe ich mir danach mal Bilder von einer Müllverbrennungsanlage angeschaut. Ja, und dann stand fest, okay, das Zeugnis, das muss wohl irgendwo in der Müllverbrennungsanlage gelandet sein. Okay. Das ist in den Müll gelandet.
So Sachen. Um jetzt wieder ein bisschen auf unser eigentliches Thema, die Zukunft sehen oder eine Zukunft sehen, also bin ich noch immer nicht ganz sicher, vielleicht doch eher eine, weiß es nicht. Jedenfalls, die Zukunft sehen. Wieder Schritte in die Zukunft, in irgendeinem Nebensatz, Manfred, beschreibst du das Phänomen der undurchsichtigen oder undurchdringbaren Zonen in der Zukunft. Das heißt, immer wieder so Zeitspannen, nehme ich an, in denen man nichts sieht. Kannst du auf das noch ein bisschen
eingehen? Ja, passiert ab und zu. Also nicht so wahnsinnig häufig, aber passiert ab und zu.
Wann ist denn so eine Zeitspanne jetzt in der Zukunft? Kannst du da ein Beispiel nennen?
Nein, also wir haben jetzt keine, also ein paar Zeitspannen, die wir in diesem Bereich hatten, die sind vergangen. Ich kann jetzt keine. Also Zeitspannen, die undurchsichtig sind, bezeichnen Entscheidungen von Menschen im Prinzip, die noch nicht gefallen sind. Das kennzeichnet zum Beispiel auch die Wahrscheinlichkeiten, die eintreten oder nicht eintreten. Wenn du eine Zukunft viewst, ist die davon abhängig, also im kleinen und im größeren Rahmen eben auch immer abhängig von der Zugriffsmöglichkeit von einem Entscheider, ob jemand also eine Möglichkeit hat, etwas zu entscheiden und dadurch durch diese Entscheidung das Geviewte außer Kraft zu setzen. Ja, das hört sich kompliziert an. Pass mal auf, ich mache mal ein Beispiel. Ja, wir haben einige Jahre aus Spaß Fußballergebnisse geviewt und haben festgestellt, dass wir oftmals bis zur 85. Minute völlig korrekt lagen und ab der 85. Minute, 86, 87, 88, sowas, änderte sich plötzlich das Ergebnis, was wir nicht mehr auf dem Schirm hatten. Und dann haben wir, also ich bin jetzt nicht wirklich der Bundesliga-Gucker, aber es waren halt mehrere Spiele des Vereins Bayern München, wer den kennt vielleicht, ist nicht ganz so bekannt eigentlich in Europa, aber also dieses Vereins geviewt. Und dabei stellte sich heraus, dass der Trainer in den letzten Minuten jemanden eingewechselt hatte, der dann das Tor schoss. Und das war eine spontane Entscheidung des Trainers und die konnte man nicht voraussehen, weil sie eben spontan entstand. Das sind alles Themen, da könnte man sehr, sehr lange und sehr viel drüber reden. Du hast einen bestimmten freien Willen, der wird auch eingesetzt und von dann an sind bestimmte Sachen mit dieser Session zum Beispiel nicht zu viewen. Du kannst natürlich das wieder einrechnen und neues Target formulieren und dann sagen, also was wäre, wenn? Das kannst du auch in einer Session machen, aber es fällt dir meistens nicht ein, jetzt zu fragen, was wäre, wenn der Trainer jetzt den und den, weil der hat eine ganze Reservebank voll von Leuten. Ja. Also da arbeitest du dich ziemlich ab, damit alle möglichen Leute zu jeder möglichen Zeit oder sowas zu testen, was passierte. Aber der Trainer viewt ja auch ein bisschen. Also er hat von seiner Erfahrung heraus und von seiner emotionalen Lage hat er einen gewissen Zugang zu dem Spiel. Und gute Trainer ist wie mit guten Chirurgen oder sowas, wenn die nicht so eine Art von sechsten, siebten Sinn hätten, dann wären sie halt nicht erfolgreich. Also kommt ihm in diesem Moment das ein, den wechsle ich jetzt ein. Das ist genau der. Und das sind manchmal sehr kuriose Entscheidungen, aber die Statistik zeigt, dass die Trainer halt in vielen Fällen recht hatten. Und deshalb hat sich das dann, das war auch irgendwie, diese Sachen hatten wir auch vor 10 Jahren oder sowas so mal genauer abgegriffen. Und in der Zwischenzeit, also in den letzten 10 Jahren, habe ich gemerkt, wie das inzwischen Schule gemacht hat. Und du kannst es auch sehen. Also nicht nur, dass eben in den letzten Minuten Zeit zu schinden oder sowas, Leute eingewechselt werden, sondern dass tatsächlich ganz genau der Eingewechselte dann das Tor geschossen hat. Also hier, was waren das im ersten Spiel Deutschland hier in den Gruppenspielen? Da fiel ja das zweite Tor auch durch den eingewechselten Spieler.
Ja. Okay, das heißt also, sobald die Entscheidung des eines Individuums da mit reinkommt, dann wird es schwierig. Da spricht das natürlich schon zwei Dinge an, wo dir jemand mit einem materialistischen Weltbild völlig widersprechen würde. Zum einen sagst du, die Zukunft ist nicht determiniert und wir haben einen freien Willen. Also das ist ja reine Ketzerei.
Im beschränkten Rahmen, musst du immer sehen. Also in dem Rahmen, den du ändern kannst. Im Rahmen, den du nicht ändern kannst, vergiss es.
Ja. Schritte in die Zukunft ist ja eigentlich ein Buch, eine frühe Version der dann zu Tausenden aufgetretenen Wunschbücher. Ne? Also es gab also diese Welle so Mitte, Ende 90er von wie wünscht man Wunschtechniken und so weiter. Muss ich ehrlich sagen, ein Thema, das mich sehr, sehr genervt hat.
Ja, mich auch.
Weil unglaublich viel Schwachsinn verbreitet wurde, vor allem wenn es dann um Wunschtechniken geht. Ich weiß nicht, da bin ich dann irgendwie schreiend davongelaufen. Aber es ist interessant, weil du da einen Aspekt von Remote Viewing irgendwo ansprichst oder eine Überschneidung mit was ansprichst, wo also das weit über nur etwas Sehen, das sich irgendwo abspielt oder das sich in der Zukunft abspielt, hinausgeht, wo du eigentlich beeinflusst, was passiert. Und da wird ja Remote Viewing eigentlich ein bisschen gruselig und verschwimmt ja mit allen möglichen anderen Dingen.
Ja, du sprichst jetzt also Bärbel Mohr an.
Nein,
und,
ich kenne Bärbel
ihre Serie.
Keine Ahnung, wer das ist.
Ah, okay.
Nein, ich spreche an das, was du auch in deinem Buch ansprichst, nämlich, dass man ein Stück weit die Dinge beeinflusst und die sich dann fast schon zwanghaft erfüllen. Ne? Also hängt ja auch mit damit zusammen. Ne?
Wenn kein konkurrierender Wünscher da ist.
Ja, gut, dann wann ist er das?
Bedenke, ne? Wie viel haben wir jetzt? 7 Milliarden Menschen auf der Erde.
Ja.
Also die rütteln natürlich an allem, auch mit ihren eigenen Wünschen. Allerdings, wenn du ein bisschen geschult bist, kannst du dann ein bisschen mehr Energie in deine Wünsche wieder reinlegen. Und natürlich ist es halt möglich, wenn da eben keiner dran ist, sozusagen, dass du spezielle Sachen einfacher durchkriegst.
Aber das geht ja dann auch, okay, ja, das ist soweit eh irgendwie bekannt, ja. Aber es geht ja dann auch in so eine Richtung, die ja Ed Dames immer völlig verneint hat, nämlich Remote Influencing.
Ja, aber das mussten die, also wenn du
also Fernbeeinflussung, Stichwort.
Lynn Buchanan schreibt in seinem Buch The Seventh Sense, schreibt er es eindeutig, sie mussten damals in der amerikanischen Remote Viewer Einheit immer versichern, dass sie wirklich nur etwas betrachten, nie irgendwie etwas beeinflussen. Und Buchanan war einer von den Leuten, die also sehr starke Bilokationen schon mal hatten und auch sowas gemacht haben, wie zum Beispiel Computer ausgeschaltet haben.
Bilokation, der war dann dort, oder wie?
Auf eine gewisse Art. So als ob. Also ja. Das ist immer sehr schwer nachzuvollziehen. Bei ihm war es so, dass die Erfahrung, die er hatte und die trat bei ihm nicht so oft auf. Er schreibt auch, dass es relativ selten ist, wenn man wirklich eine totale Bilokation, also in dem Sinne, dass man nicht nur an zwei Orten ist, sondern an dem geviewten Ort 100 oder fast 100%ig ist, obwohl man halt immer noch am Tisch sitzt und schreibt oder berichtet oder sowas. Es ist so wie Klartraum, wenn du so willst, also von der Erlebnisqualität her. Und er berichtet, dass er dann auch in der Lage gewesen wäre oder es auch getan hat, aber das war eben sehr schwer zu verifizieren, weil er an die speziellen Informationen nicht herankam, die ihm also über das Militärsystem dann verweigert wurden. Und als er ein einziges Mal dort gesagt hat, dass ob er darüber Informationen bekommen könnte, weil da wäre sowas, wurde er von seinem Vorgesetzten zusammengestaucht. Er sollte auf keinen Fall sagen, dass in irgendeiner Art und Weise es möglich wäre, irgendwo etwas durch eine Remote Viewing Session zu verändern. Aber faktisch ist es so, was auch hier Stefan zum Beispiel und mit Benny auch in Sessions darauf bestätigt haben. Du begibst dich mit einem Teil von dir selbst in einen Informationskontext und tauschst mit diesem Informationskontext sozusagen Plätze aus, wenn man so will. Und das beeinflusst dich selber, aber das beeinflusst auch durchaus den Ort beziehungsweise die Konstellation der Informationen. Die Schlussfolgerung daraus ist erstmal eine ganz einfache. Jeder, der dieses Target viewt, hätte die Möglichkeit auch rauszufinden, dass du dort warst. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du dort hinter Informationen hinterlassen kannst, die dann jemand anders bewusst oder unbewusst abrufen kann und sich dann, wenn er also nicht so gut Bescheid weiß, sich danach richten kann und dann bestimmte Dinge tun kann. Bewusst, gewollt oder nicht oder sowas. Und das Weitere, was jetzt also, sagen wir mal, in den Bereich der Psychokinese oder sowas führte, ist, dass es die Veränderung der Informationen dann so weit geht, dass es auch in Bewegung von Gegenständen hinein spielt.
Also Voodoo?
Nee, also Voodoo ist ja, in gewisser Hinsicht. Also Voodoo ist eine Ausnutzung von verschiedenen Gegebenheiten. Also einmal.
Ja, es passiert dasselbe, ne?
Du beeinflusst ja, du hinterlegst Informationen, aber du musst natürlich immer, also bei diesem, also Remote Influence von Personen, so heißt das, musst du die Person darauf aufmerksam machen, dass sie sich diese Inhalte aus dem Informationsgefüge, in das sie ja ständig selber Informationen ablegt, sonst könnte man das ja nicht viewen, dass sie sich selber dort hineinbegibt und sich die Informationen abholt. Und wenn sie es nicht tut, dann ist dein ganzer Voodoo sinnlos, ja. Und deshalb, um die Person auch darauf aufmerksam zu machen, wird ja auch dann eben eine Puppe an die Tür genagelt, damit du weißt, aha, okay, du bist unter Beschuss. Okay?
Aber das heißt, was du sagst, ist, der andere muss mitspielen, oder wie?
In den meisten Fällen muss der andere mitspielen.
In den meisten Fällen, aber nicht immer.
Nicht immer, der Effekt, guck mal, was im Computer passiert, sind ja nun sehr, sehr geringe Ströme. Und die kannst du durch die geringen Ströme von einem daneben liegenden Handy schon wieder beeinflussen. Was im Gehirn passiert, sind auch elektrische Ströme. Und da bestehen also schon gewisse Affinitäten. Und wir haben das selber also mit manchen Leuten erlebt, dass die halt Computerprogramme gestört haben. Oder wie Buchanan eben, der hat zu seiner Dienstzeit in Deutschland, Anfang der 80er Jahre, hat er einmal alle Computer auf beiden Seiten der Kalten Krieger zur gleichen Zeit lahmgelegt. Einfach nur deshalb, weil er sich einmal unheimlich über jemanden geärgert hat. Mhm. Und wir haben hier auch Leute gehabt, letztlich habe ich die auch dann teilweise aus dem Raum gebeten, weil ich wieder wollte, dass das Programm ging.
Und teilweise ist es auch so, das beschreiben Remote-Viewer, dass wenn sie vor allem irgendwelche Wesen, also der Ed Ames hat es dann beschrieben in einer dieser legendären Art Bell-Sendungen aus den 90ern, dass er in so einen Kollektiv von Greys, also diese Grauen, geviewt hat und dass die aber dann bemerkt haben, dass er da ist.
Ja gut, Dames mal weg, bei dem weiß man immer nicht, was er in die Target-Formulierung reingetan hat.
Aber ich finde interessant, also prinzipiell.
Also wir hatten den Status des Bemerktwerdens hatten wir auch schon öfter in einer Session, auch gerade eben, wenn es Wesen waren, von denen man annehmen konnte, dass sie in ihrer Entwicklung ein Stück weiter wären, sein müssten, sollten, wie jetzt Löw formulieren würde, ja, als wir. Aber wir haben sowas auch gehabt, also zum Beispiel bei einem Target, was sich damit befasste, was die Amis mit deutschen Flugzeugprojekten gemacht hätten. Und da war der Viewer dann anwesend in einem Konstruktionsbüro, hat es auch sehr genau beschrieben, dass es deutsche Zeichnungen sein mussten, weil er konnte Maschinen zeichnen und konnte amerikanische Art des Maschinenzeichnens unterscheiden von der deutschen Art des Maschinenzeichnens. Ich kenne nur die deutsche, deshalb kann ich mich dazu nicht äußern. Also auf jeden Fall wollte er dann diese, um besser sehen zu können, diese Klappe, sind ja dann so eine flachen Schubladen, wo diese Zeichnungen dann, was weiß ich, A0, A1 oder A2 oder sowas dann drin liegen. Also zu Zeiten eben, wo es noch keine digitalen solchen Zeichnungen gab, waren die alle noch mit Feder gezeichnet. Und er wollte diese Schublade öffnen und neben ihm stand jemand und der hat ihn gefragt, warum er das jetzt macht. Und da wäre er gar nicht dazu berechtigt. Okay, wir können jetzt natürlich leider nicht in diese Szene rein, also in Realität, weil die war irgendwann 1946 oder 47 oder sowas. Da können wir also physisch nicht mehr reingehen. Aber so eine ähnlichen Effekte haben wir dann auch noch hier und da mal gehabt. Wobei wir jetzt natürlich auch direkt mit den Leuten nie sprechen konnten. Mir fällt jetzt auch gerade der Fall von Buchanan nicht ein, den er nachher nochmal hatte. Aber das sind Sachen, wo man schon den Eindruck gewinnt, man kann über diese Funktion einiges steuern. Hm.
Ja, wir sprechen jetzt über fast zweieinhalb Stunden. Naja, so. Und wir kommen ans Ende und ich denke ich mal, etwas, also auch jetzt inspiriert durch dein Buch, du beschreibst ja dieses Nimmernichts und dieses Gefühl, das dann Remote-Viewer haben, wenn sie also nach all dem, was wir allein in dieser Sendung beschrieben haben, und es gibt ja noch 3 Sendungen über Remote-Viewing im Archiv, das ist ja für den Viewer auch belastend. Also du sagst zwar, ja, komm einfach mal und mach das und dann wird es dich nicht mehr faszinieren, aber auf der anderen Seite, es ist doch ein, für jemanden, der das überhaupt nicht geglaubt hat und der jetzt wirklich ein materialistisches Weltbild hat, bricht eine Welt zusammen. Und für jemanden, der da zwar offen ist, den kann das auch ziemlich überfordern. Ne? Also du hast ja, ich glaube, das letzte Kapitel, da beschäftigst du dich mit diesem Begriff Nimmernichts, aus einem Science-Fiction-Roman stammt da, glaube ich. Diese Informationsebene. Und was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, wie geht's denn da euch damit? Ich meine, jetzt brauchen wir gar nicht von Fernbeeinflussung reden. Da wird es ja wirklich ziemlich gruselig eigentlich, aber jetzt einfach nur die Dinge, die ihr auch schon geviewt habt, ne? Auch wenn es also jetzt 2030 keinen Asteroideneinschlag gibt, ist ja wunderbar, aber ihr habt ja auch andere Dinge geviewt und überhaupt die Tatsache, dass ihr diese Dinge gesehen habt und die dann wirklich eingetroffen sind, ja, also zum Beispiel Manfred, du hast da beschrieben, also dass ihr da dieses 9/11 irgendwie zufällig drüber gestolpert seid und so. Wie geht's euch da damit? Wie geht man da damit um?
Pragmatisch. Also, wenn du...
Warum wundert mich das jetzt nicht von dir, diese Antwort?
Ja, was willst du machen? Also, natürlich. Ja. Also, das erste Jahr habe ich gestaunt und war irgendwie manisch bemüht, die Welträtsel rauszufinden. Im zweiten Jahr wollte ich die Zukunft unserer Familie retten, indem ich also nachgeguckt habe, ob es den Weltuntergang gibt. Ja. Und danach bearbeitet man halt eben Probleme, die sich auftun und das sind weniger irgendwelche großartigen Rätsel der Weltgeschichte oder der Menschheitszukunft oder sowas, sondern das sind ganz banale Sachen, die einen selber betreffen. Also ich hatte dann nach meinem Familiencrash wollte ich ein ganzes Jahr lang wissen, was mich denn nun noch erwartet. Und da haben mir also diverse Viewer meine ganze spätere Familie aufgeblättert, was mich teilweise sehr beruhigt hat. Und die ich dann einfach nur weitermachen musste, also sozusagen in dem Ereigniskanal. Und dann passierten die Dinger dann schon, die mich dazu brachten, also wieder eine nette Frau zu haben, wieder Kinder zu haben. Die Kinder wurden auch alle einzeln angekündigt. Und dann sagst du, aha, na das ist ja ganz gut, ja dann machen wir das. Und wenn jetzt ein Problem auftaucht, dann machen wir halt eine Session und wollen rausfinden, wie man irgendetwas realisiert oder eben die Realisierung verhindert. Also zum Beispiel, wie wir hier eine Sache hatten, dass einer sich zwei Viewer sollten ihm sagen, wie sein Urlaub auf Mallorca wird, und die kamen beide dazu, dass da Flugzeugtrümmer und Leichenteile rumliegen. Und wir dann eben halt einfach geviewt haben, welche Voraussetzungen sind nötig, damit dieses Ereignis nicht eintritt. Und dann war es diesmal ganz einfach, nicht fliegen und vorsichtig Auto fahren. Und kann man jetzt sagen, da ist auch kein Flugzeug abgestürzt und er ist dann demgemäß auch nicht abgestürzt. Aber in der einen Session war für einen Zeitpunkt danach ein Auftraggeber, also derjenige, um den sich handelt, ist halt freiberuflich tätig. Und in einer Session kam halt ein Auftraggeber, sehr genau beschrieben, eben mit offizieller Kleidung, Anzug und so weiter, an einem bestimmten Tag, der wurde ziemlich genau eingegrenzt, also wirklich auf 3 Tage genau, bei ihm saß und einen größeren Auftrag ihm gegeben hat. Und das traf dann ein. Und zwar sozusagen als Belohnung dafür, dass er nicht geflogen ist. Mhm. Wenn du so willst, nun kannst du sagen, na gut, okay, aber immer, also das mit dem Flugzeug können wir jetzt nicht beweisen, aber das mit dem Auftraggeber können wir beweisen. Und das genügt eigentlich als Fazit, wenn wir sagen, wir haben eine mögliche Katastrophe verhindert und gleichzeitig haben wir etwas Gutes für denjenigen persönlich erreicht. So what? Das ist die Praxis.
Jemand fragt da gerade, wie man kann auch viewen, wie man etwas realisiert. Ja, du beschreibst es, glaube ich. Ne? Du zum Beispiel,
ist das meiste.
Du viewst, welche Heizung ihr einbauen sollt oder so.
Ja,
oder?
Ja,
dann viewst du quasi die Zukunft, welche Heizung du dann hast. Obwohl, das ist ja fast sowas wie eine self-fulfilling prophecy. Also
ja, du kannst es nehmen oder
es
nicht.
Es ist schwierig. Also ich ganz verstehe.
Ich habe auch Sachen nicht genommen.
Okay. Du kannst dann, weil die Zukunft nicht feststeht.
Das ist deine Entscheidung. Das ist deine Entscheidung und dann kommst du in eine andere Zukunft.
Eine Zukunft. Okay, jetzt haben wir es aber. Eigentlich müsste heißen, eine Zukunft sehen.
Ja.
Weil man kann sie dann ja. Okay. Hast du schon einmal deinen eigenen Tod geviewt?
Nö, ich nicht. Es gab andere Sessions, wo auch sowas wieder eben als Beifang auftrat. Es gibt dann halt immer so Sessions, wo man also eben optimaler Lebensweg, Verhalten oder sowas in der nächsten Zeit, im nächsten Jahr.
Das kann ja sein, man viewt, wo soll ich auf Urlaub fahren im nächsten Sommer, und dann kommt man aber auf dem städtischen Friedhof und stellt mein Grabstein.
Aber dann kannst du gucken.
Gab es sowas schon einmal?
Das habe ich ja eben gerade beschrieben. Ja. Das war ja das eine. Und bei mir war es eben halt nur Sessions auf möglichen Erfolg, den ich halt in größerem Rahmen und nicht hier so mit diesen 10.000 Büchern und so weiter, also in größerem Rahmen, sodass es sich finanziell auch lohnt. Und da war halt die Antwort an der Session, also für mich relativ unbefriedigend, posthum.
Posthum, oh Gott. Okay. Das heißt, vielleicht.
Ist doch ein toller Lebensentwurf, oder? Ich kann ganz unbeschwert weitermachen. Ich habe mich eigentlich um nichts zu kümmern. Posthum habe ich Erfolg, aber jetzt habe ich die Freiheit, alles zu tun. Ist doch auch gut.
Also irgendwann in ferner Zukunft werden Leute vielleicht auch dieses Interview hören und ganz begeistert sein.
Ja, das können sie gerne. Also
können sie gerne.
Die Freiheit haben sie.
Ja, Stefan,
wie
geht's dir da mit dieser ganzen Sache? Ist das anstrengend für dich oder siehst du das auch ganz pragmatisch?
Also ich sehe das auch völlig pragmatisch. Es ist ein Werkzeug, nicht mehr und nicht weniger. Quasi ein Werkzeug, was auf den menschlichen Geist zugeschnitten ist, wie er momentan ist, um halt mit außersinnlichen Wahrnehmungen zu arbeiten. Ja, und so benutzen wir das auch. Also teilweise ganz praktisch. Optimale Lebensverläufe, Entscheidungsfindungen, wie Manfred gerade schon sagte. Also teilweise in ganz banalen Fragen, wenn man so will, was einem halt so weiterhilft.
Wie man eine Krankheit irgendwie beheben kann.
Genau, ja, sowas. Oder halt das eigene zur Selbsterkennung, das eigene Bewusstsein, was liegen da für unbewusste Muster, die noch transformiert werden müssten und sowas. Sowas kann man halt machen. Mhm. Und diese Forschungssachen, die sind dann immer mal zwischendurch, wenn man Zeit hat. Es gibt Zeiten, wo man kaum zu sowas kommt, wie zum Beispiel zur Zeit, ich glaube, es ist 3 Monate her, dass wir das letzte Mal sowas gemacht haben. Das ergibt sich dann immer so. Also meistens benutzen wir es wirklich für pragmatische Sachen.
Na, ist doch gut so, ne? Ich meine, die heutige Sendung, natürlich, da geht es um die Zukunft. Es sind sehr viele Fragen, zum Beispiel in Richtung Irlmeier. Das ist also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem gehört habt, ich habe mich jetzt nie näher mit ihm beschäftigt.
Natürlich,
ein ich deutscher
habe Meta-Prophezeiungen im Schrank.
Aha. Die seht ihr ja überhaupt nicht, oder? Am Radar. Also das, was Irlmeier gesehen hat.
Propheten sind zum einen zeitgenössisch, zum anderen haben sie keine wirkliche Session gemacht. Da sind eigene Eindrücke mit eingeflossen, eigene Ängste, aber auch eigene Wünsche in irgendeiner Art und Weise die Welt zu bessern. Also missionarische Wünsche. Und sie sind auf jeden Fall auch immer in einer Zeit verhaftet. Das heißt also, wenn Irlmeier etwas gemacht hat, dann hat er den Zweiten oder Ersten Weltkrieg im Kopf gehabt und die Bilder sind dann auch so und die werden zu einer Zeit gemacht, wo auch, sagen wir mal, noch Fulda Gap existent war. Und dann werden auch, also oder wurden auch bei einigen Leuten beschrieben, dass die Panzer eben durch diese Furt, durch diesen Weg nach Köln fuhren und dass da, was weiß ich dann, der Kölner Dom brannte oder sowas. Und ich habe mit einem NATO-Strategen gesprochen. Die wussten also diese Szenarien alle sehr wohl, haben sich auch mit all diesen ganzen Sachen beschäftigt und die waren also wirklich die Ersten, die nach den Anzeichen, dass die Sowjetunion sich auflösen würde, dran, die Satellitenstaaten in die NATO zu holen, um also diese ganzen Szenarien aufzuheben. Und als diese Szenarien nicht mehr existent waren, hatten sich halt auch all diese Prophezeiungen erledigt, die darauf aufbauten, dass, sagen wir mal, der Ereignisstrom in eine bestimmte Richtung ging. Und der wurde dann aber für die, die es jetzt erlebt haben, umgelenkt. Und wir sind jetzt halt in einer wahrscheinlichen Welt, in der das so nicht mehr eintreffen kann.
Letzte Frage. Was ist denn das Wesentliche in den nächsten 15 Jahren, das ihr gesehen habt? Wenn jetzt euch jemand fragt, okay, auf was muss ich achten? Oder was ist für euch das Wesentliche, das ihr als das Wichtigste erachtet?
Das ist immer individuell.
Ja. Also für uns, was ist das für euch?
Für uns individuell ist es, an einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklung außen zu bleiben, ohne sich zu ruinieren.
Ja gut, das ist Lebensphilosophie, ist ja schön, aber
Ereignis. Das ist ganz konkret eigentlich.
Das ist eigentlich sehr konkret, ja. Mhm. Bitte Stefan.
Also für mich ist es halt so, also nicht sich von sich selbst ablenken lassen, weil es halt immer mehr Möglichkeit geben wird für die Menschen, sich von sich selbst abzulenken, okay, mit Dingen beschäftigt zu werden. Und das ist halt so eine Entwicklung, der man dann schon entgegensteuern sollte, im privaten Bereich, sage ich mal. Ja, und wie Manfred das gerade meinte, dass man halt seinen Weg dadurch findet, ohne von dieser Entwicklung mitgerissen zu werden. Also dass man immer noch bei sich selbst bleibt, ohne dass man jetzt 20 Stunden am Tag damit beschäftigt ist,
Amazon-Shops auszufüllen.
Genau, ja.
Ja, oder als Spider-Man durch Manhattan zu hüpfen, ja.
Okay. Ja gut, das ist eine sehr interessante Aussage. Das heißt, für euch das Wesentliche ist, dass man sich nicht in diesen Sog, den ihr da ein bisschen beschrieben habt, wo also immer mehr Bürokratie, ne? Grauenhaft, ich finde das grauenhaft, wirklich. Ich finde Asteroiden nicht so schlimm wie Bürokratie. Aber, na gut.
Ja, aber du musst dieses Szenario beschreiben, um einen Weg zu finden, wie du an dem Szenario vorbeikommst, wenn es dir nicht gefällt. Und das machen wir.
Genau. Und das finde ich sehr interessant. Also, dass man sich einfach diesen Zeiträubern, die da offenbar immer mehr aufs Tapet kommen, die einem eigentlich, ja, das eigene Leben rauben, dass man denen einfach immer mehr, dass man die immer mehr hintanhält. Das ist für euch das Wichtigste in den nächsten 15 Jahren.
Genau. Zum Beispiel, ja.
Ja, zum Beispiel. Also, entweder es ist das Wichtigste oder es ist nicht das Wichtigste.
Naja, also.
Schön, dass du da jetzt pingelig bist, aber ich meine, zum Beispiel das da jetzt nicht. Ich will jetzt das Wichtigste hören. Ja, okay.
Das Wichtigste ist die Entwicklung der virtuellen Realität, der künstlichen Intelligenz, des Status des Menschen, wo er jetzt menschlich bleibt und unserer ersten Exkursion dahin. Oh, jetzt habe ich mich selber hier ausgeklickt. Oh, hier.
Hörst du uns noch?
Ja, ich höre euch okay,
nicht mehr.
Nein, ich höre ihn auch noch.
Ja, jetzt ist schon alles gut. Ja, und das Wichtigste ist für uns in solch einer Gesellschaft, wo du im Prinzip auch du erlebst es ja heute über Facebook ja auch. Wenn du nicht auf Facebook bist, entgehen dir auch ein paar sehr wichtige Informationen, musst aber dafür irgendwie 6 Stunden lang dir Schrott durchlesen.
Ja, leider.
Zum Beispiel, ja. Und
Pfeife genau, auf die paar Informationen, die vielleicht wichtig sein können,
ja, ganz ehrlich. Ja, aber wenn sich das weiter ausweitet, ja. Also wenn du so willst, wenn du irgendwo nur noch, sei es Finanzamt oder wie auch immer, Programme bedienen musst, wie wirst du damit fertig, wenn du etwas anderes machst, auch zum Beispiel, ohne aufzufallen, dass du anders bist? Das ist auch ein Aspekt dabei. Dass du du wirst, wenn du
den Ball flach halten.
Genau, wenn heute ist es ja schon so, wie du hast keinen Account auf Facebook, okay, dann bist du über 40, aha, gut, okay, dann bist du aber sowieso nicht mehr in dieser Gesellschaft, denn die Gesellschaft geht dann einfach nur bis dahin. Und das ist inzwischen noch nicht wirklich relevant, aber wenn wir uns das weiter vorstellen, kann es tatsächlich sein, ich habe da ein paar Artikel drüber geschrieben, in dieser Raumzeit, wenn ich mal ein bisschen Werbung dafür machen darf, Raum und Zeit, irgendwie die letzte einigermaßen seriöse Zeitschrift auf diesem Sektor, für die schreibe ich sehr gerne, also auch Kolumnen und Artikel, habe ich jetzt in der neuen Raumzeit einen Artikel über Human 2.0, also Transhumanismus, und in der nächsten Raumzeit etwas über Entwicklung von künstlichen Intelligenzen und deren Folgen für den Alltag. Und wenn, das kann ich ja alles so gar nicht herbeten, wenn du dir diese Folgen einfach nur durchliest, ausmalst dabei noch ein bisschen, wie es in der Realität dann wäre, dann weißt du sehr genau, wo du dich raushalten möchtest, also so wie ich dich jetzt so kenne. Und dann ist es wichtig, rauszufinden, wie du das tatsächlich realisierst, ohne dass die Gesellschaft Druck auf dich ausübt. Und du als Outsider bist, irgendwann ein Outsider bist und auch dann sehr leicht durch ganz normale Restriktionen behördlicherseits verfolgt werden kannst und dir das Leben dann extra schwer gemacht wird. Da müssen wir gar keine Verschwörungstheorien wälzen. Aber ich kann dir eins sagen, für viele Leute wird, unabhängig davon, dass man das alles künstlich ersetzen kann, wird es sehr, sehr wichtig werden, mit einem echten Menschen zu reden.
Ja, und es wird immer seltener werden. Und das ist ein interessanter Punkt. Künstliche Intelligenz halte ich auch eigentlich für das Thema in der nächsten Zeit. Und sehr interessant, dass du da einen Artikel drüber schreibst. Vielleicht sollten wir darüber auch mal was machen. Das fände ich spannend. Vielleicht kannst du den Artikel dann irgendwie zukommen lassen und
du kriegst auch online bei Raumzeit, ja, kann ich machen.
Okay, aber vielleicht, dass du nur ein kurzes Mail schickst als Erinnerung und dann vielleicht können wir da mal, weil ich bin da schon lange jetzt auf der Suche nach Gästen, ist gar nicht so einfach, und ist meiner Meinung nach das Thema in nächster Zeit. Also ich weiß nicht, was da... Also die Begegnung mit der ersten künstlichen Intelligenz, die wir wirklich kaum mehr unterscheiden können von einem richtigen Menschen, wird schlimmer als der erste Außerirdische oder so. Ich weiß nicht. Oder
ja, gleich. Täusch dich nicht, weil das wird noch eine Weile dauern, bis wirklich eine adäquate künstliche Intelligenz
gebaut wird. Laut manchen Leuten, wie zum Beispiel Kurzweil, ja nicht. Also da soll es ja schon in den 20ern soweit sein. Aber wer weiß.
Ich will nur darauf hinweisen, eine künstliche Intelligenz muss gar nicht besonders intelligent sein, um dein Leben zu beeinflussen. Eine künstliche Intelligenz kann relativ beschränkt sein durch die
aber auch spezialisiert, ne?
Naja, dadurch, dass hier schneller Daten verfügbar gemacht werden und im Speicher sozusagen die gesamte Weltliteratur ist oder sowas, merkst du gar nicht, wie intelligent diese KI ist, die mit dir umgeht. Auf jeden Fall ist sie in der Lage, viele, viele Arbeiten zu übernehmen, die heute noch von Menschen gemacht werden, wo man denkt, naja,
Der Übersetzer zum Beispiel, das finde ich schräg. Also ich habe da letztes Mal für eins einen Bericht gehört. Also,
Schriftsteller zum Beispiel.
Oder Schriftsteller, ja.
Bücher, alles.
Es hat letztens fast einer in Japan einen Literaturpreis gewonnen, eine künstliche Intelligenz, mit einer Novelle. Das wird uns alle noch sehr erstaunen und ich finde es ganz lustig, dass also in Österreich die Diskussion um die Maschinensteuer jetzt losgeht. Ich glaube, wir werden da nicht drum herumkommen. Was machst du mit den ganzen Menschen, die völlig überflüssig werden?
Aber also da darf ich auf einen Volksentscheid der Schweizer, der gerade durch ist, hinweisen, dass da haben sich schon fast ein Viertel für das bedingungslose Grundeinkommen
ausgesprochen. Ja, aber nur ein Viertel, das ist ja das Schräge.
Hey, Moment, ein Viertel ist ein Viertel. Ja. Ein Viertel der Wähler so viel wie heutzutage eine große Volkspartei an Wählern mobilisieren kann.
Ja, aber
kann.
Wer verwehrt sich denn gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen? Das ist ja irgendwie auch total schräg. Ja. Aber okay.
Da die Leute, die finden, dass die Leute mal arbeiten gehen sollen.
Ja, was denn? Ne?
Richtig, genau. Genau. Und das
wird, aber das seht ihr ja auch.
In Jahren ändern.
Das seht ihr auch am Radar. Also diese ganze KI-Geschichte und so, das ist eigentlich das beherrschende Thema in den nächsten 15 Jahren, Quantencomputer und diese Dinge. Ne?
Richtig. Ja.
Okay, ich danke euch recht herzlich. Auch Benny, du bist noch immer in der Leitung.
Ja, ich höre zu.
Okay, ja, Benny, auch dir großes Danke für deine Beiträge da in Richtung der Stollen und so weiter, der Stelle. War ein sehr spannendes Gespräch, finde ich, auch wenn jetzt nicht die unglaublichen Vorhersagen getroffen wurden. Also ich finde ja auch die Nicht-Vorhersagen sehr interessant, ne, was alles nicht passiert. Also du hast, und auch 2012 habt ihr ja, soweit ich das sehe, richtig geviewt, dass da eben nichts passiert. Wobei, das wusste ich unter Anführungszeichen sogar ohne Remote Viewing. Aber gewusst habe ich es natürlich auch nicht. Ne? Also wie weiß man sowas schon? Ich danke euch recht herzlich für das Gespräch und ich hoffe, oder bin mir ziemlich sicher, wir werden es in Zukunft fortführen. Denn also Remote Viewing entwickelt sich ja zum Dauerthema auf CropFM. Und vielleicht ja das nächste Mal wieder mal mit einem Wunsch-Target. Ne? Vielleicht magst du da auch mitmachen, Manfred. Schauen wir doch mal.
Ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen,
was der Alltag so bringt.
Wenn es dir Spaß gemacht hat. Okay. Gut, dann danke ich euch und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Schönen Abend noch. Tschüss.
Okay. Tschüss. Ciao. CropFM.
Irgendwo da draußen.
Ja, das nächste Mal CropFM gibt es am 8. Juli 2016. Mein Gast ist die Netzfrau Dora Schreier. Die ist auch Gründerin der Netzfrauen, netzfrauen.org. Eine Seite, wo ich auch schon einen anderen Gast zu Gast hatte. Da ging es um digitale Drogen. Die Lisa Natterer war damals da. Jetzt Dora Schreier. Und es geht um die Untiefen und Systemfehler der Hochfinanz und multinationaler Konzerne, eine Whistleblowerin sozusagen, die da erzählt aus dem Nähkästchen und sie ist da wirklich eine ziemliche Insiderin. Also auch was den Euro und so weiter anbelangt, war da irgendwie auch an der Entstehung des Euros irgendwie beteiligt. Also da bin ich wirklich schon sehr gespannt. Also Doro Schreier, live zu hören am 8. Juli auf CropFM, wie gewohnt zur üblichen Zeit um 19 Uhr. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am 8. Juli 2016. Bis dorthin, macht es gut.
The curtain's gonna fall.